Herzlich willkommen zu Folge 194 des FAZ-Einspruch-Podcast, der wöchentliche Podcast der FAZ für Recht, Justiz und Politik. Heute am 26. Januar 2022, ein sehr trüber Tag. Und am Mikrofon begrüßen Sie Corinna Budras und
Pia Lorenz. Moin.
Ja, heute haben wir wieder mit dem alten Intro gestartet. In der letzten Woche hatten wir uns ja bei der hinreißenden Kollegin Sarah Tacke direkt aus dem ZDF-Heute-Journal hier bedient. Kam natürlich auch entsprechend gut an. Schöne Grüße nochmal nach Mainz, aber im Moment sind wir jetzt noch sehr konservativ wieder unterwegs, was das Intro jedenfalls angeht.
Ja, liebe Kolleginnen und Kollegen da draußen, wenn ihr uns mehr schöne O-Töne gebt, dann nehmen wir die natürlich auch.
Genau, da können wir jetzt in der Tat einen kleinen Wettbewerb ausschreiben. Apropos Wettbewerb ausschreiben, wir haben kurzfristig noch Referendarskapazitäten frei, sagt unser Justiziariat hier bei der FAZ, wirklich hinreißenden Kollegen und wir bilden eben auch aus und suchen immer mal wieder Referendarinnen und Referendare. Und jetzt ist sehr kurzfristig was frei geworden, von April bis Juli 2022. Und da können sich interessierte junge und ältere Bewerber und Bewerberinnen, ja, keine Altersdiskriminierung, hier bei uns melden. Ich sag am besten mal noch die E-Mail. Auch da kann man also nicht nur mit Kritik oder weitergehenden Vorschlägen sich melden, sondern auch mit solchen Dingen. Das wäre einspruchpodcast@faz.de. Und wo wir schon beim Bewerben sind, kann ich auch gleich sagen, dass der FAZ Einspruch, also das Magazin, an dem wir ja auch eng und innig hängen, eine studentische Aushilfe sucht, die regelmäßig einmal die Woche die Inhalte der FAZ für FAZ-Einspruch aufbereitet. So, und da können sich natürlich Studenten aus ganz Deutschland bewerben, gerne auch aus dem Rhein-Main-Gebiet, damit man auch einen kleinen Anschluss an die Redaktion bekommt. Und die Stellenausschreibung findet sich unter www.faz.net/bewerber. Und das werde ich auch nochmal in die Shownotes tun. So. Jetzt haben wir
jetzt
hoffentlich
aber Inhalte, ne?
Bald unsere Personalengpässe überwunden mit Ihrer Hilfe, mit eurer Hilfe. Und jetzt kommen wir zu den Themen. An diesem Mittwoch findet ja die erste Orientierungsdebatte im Bundestag statt zum Thema Impfpflicht, ja, allgemeine Impfpflicht oder auch altersbezogen, wie immer man das dann am Ende ausgestalten möchte. Und auch an uns geht das Thema nicht spurlos vorbei. Wir schauen uns mal an, wie die Debatte in den Vereinigten Staaten gelaufen ist. Da wurde der erste Versuch einer allgemeinen Impfpflicht ja gerade vom Supreme Court abgeräumt. Und dazu hole ich mich gleich mal meinen Feuilleton-Kollegen Patrick Barners wieder ins Studio. So.
Ihr habt aber noch ein zweites wunderschönes Thema. Das darfst du doch nicht verschweigen.
Ja, da werden wir noch einen kleinen Schlenker zu machen. Und zwar wird gerade die Bibliothek von der legendären Supreme Court-Richterin Ruth Bader Ginsburg versteigert. Und auch darüber plaudern wir, was die so alles in ihrer Bibliothek hatte. So, und dann kommen wir zum Bundesverwaltungsgericht, ne, Pierre?
Das Bundesverwaltungsgericht hat einen Beschluss der Stadt München quasi aufgehoben, für rechtswidrig erklärt, mit dem die Stadt München untersagen wollte, dass dort unter anderem die BDS-Bewegung diskutieren kann. Da gab es ein paar lustige Wolten in München und es gab auch, würde ich sagen, bundesweit den Versuch, dieses Urteil so ein bisschen in seiner Bedeutung zu reduzieren. Wir finden es aber durchaus bedeutsam und haben es euch mal mitgebracht.
Vielleicht erklärst du noch mal ganz kurz, was die BDS-Bewegung ist. Die hat sich, glaube ich, noch nicht so wahnsinnig durchgesetzt.
Also BDS steht für Boycott, Divestment und Sanctions. Da handelt es sich um eine Bewegung, die sich selbst als aus RepräsentantInnen der palästinensischen Zivilgesellschaft bestehend bezeichnet und die sich für die Menschenrechte der Palästinenser einsetzen möchte. Zwar gewaltfrei, aber mit durchaus sehr, sehr scharfen Mitteln. Nämlich mit dem Aufruf eben zum Boykott gegen Israel, in Israel nicht zu investieren und israelische Waren, Sport- und Kulturveranstaltungen zu boykottieren. Daher wird diese Bewegung durchaus als antisemitisch wahrgenommen, bundesweit, auch wenn sie selbst explizit nicht als antisemitisch gelten möchte.
Genau, also all das wird nochmal hier eine Rolle spielen. Und dann widmen wir uns auch wieder den täglichen Höchstständen der Corona-Neuinfektion, ein ziemlich unerfreuliches Thema. Da offenbaren sich ja immer mehr Defizite unserer Teststrategie und die können wir zwar hier nicht umfassend beschreiben, aber wir können auf eine interessante vergaberechtliche Komponente mal hinweisen, die immerhin dazu führt, dass hier in der Hauptstadt die Leute mitunter mal 5 Stunden für so einen Test, für so einen PCR-Test anstehen müssen. Also in deren Haut möchte ich nicht stecken.
Du hast da mal wieder so einen Berlin-Klassiker dabei, ne? Da freue ich mich sehr drauf, ja.
Genau, und gleich spreche ich noch mit meinem Kollegen Reinhard Müller. Der hat uns einen kuriosen Fall mitgebracht, nämlich den Fall eines tschechischen Millionärs, der hier auf der Autobahn mit seinem Bugatti lang gebrettert ist mit Tempo 417. Und wir schauen uns jetzt mal an, ob das strafrechtliche Konsequenzen hat. So, und dann, Pia, präsentierst du uns noch das gerechte Urteil der Woche.
So sieht's aus.
Kommen wir jetzt also erstmal zum heiklen Thema Impfpflicht. In Deutschland beginnt die Debatte erst. Ich habe schon gerade erwähnt, in anderen Ländern ist sie bereits im vollen Gange. Wir wollen deshalb jetzt einmal für unsere Orientierung in die Vereinigten Staaten blicken. Und dazu habe ich mir mal wieder meinen Kollegen Patrick Barners ins Studio geholt. Er ist Redakteur im Feuilleton und intimer Kenner der Rechtsprechung des Supreme Court. Herr Barners, schön, dass Sie mal wieder hier sind.
Ich freue mich auch. Guten Tag.
Um das Ergebnis einmal vorwegzunehmen, also der Supreme Court hat ja dem amerikanischen Präsidenten Joe Biden einen ordentlichen Strich durch die Rechnung gemacht. Vielleicht klären wir mal vorneweg, wie sah die Impfpflicht eigentlich in Amerika aus?
Ja, beim Supreme Court sind 2 Fälle gelandet, die dann auch unterschiedlich entschieden wurden. Aber Sie haben schon recht, dass in dem Fall, der die weitaus umfassendere Impfpflicht betraf, eben das Gericht dem Präsidenten in die Parade gefahren ist und gesagt hat, das war nicht in Ordnung, dass dort die für Arbeitsschutz zuständige Behörde eine Regelung erlassen hatte, wonach in allen Unternehmen in den Vereinigten Staaten mit mehr als 100 Beschäftigten eine Impfpflicht herrscht, respektive wenn die Beschäftigten nicht sich impfen lassen, müssen sie sich halt testen lassen. Und das wurde eben vom Supreme Court verworfen. Gebilligt hat der Supreme Court eine auf das Gesundheitssystem, auf eine andere Rechtsgrundlage gestützte Impfpflicht eben für die Angestellten in Krankenhäusern, Pflegeheimen und so weiter.
Ich fand übrigens bei der amerikanischen Debatte hochinteressant, dass ja da die Ausflucht über den Test tatsächlich funktioniert, ne? Also tatsächlich Leuten, die sich vehement verweigern, ist nicht ganz die Tür zugeschlagen, sondern der Test ist da immerhin noch eine Option und zwar übrigens nur einmal die Woche, ne? Das fand ich auch interessant.
Ja.
Klingt ein bisschen halbherzig letztendlich, ne?
Ja, es klingt halbherzig oder entgegenkommend und ja, umso interessanter auch, dass das dann der Mehrheit der Supreme Court Richter nicht genügt hat. Also in diesem Urteil über die Impfpflicht für alle Unternehmen, da gab es eine klare Mehrheit von 6-3 Stimmen, wo alle sogenannten konservativen Richter, also auch der Gerichtsvorsitzende John Roberts, eben der Meinung waren, das geht nicht. Und die 3 liberalen Richter, die eine abweichende Meinung zu Protokoll gegeben haben, die weisen gerade darauf hin und sagen eben, dass die Bedenken, also auch medizinische Bedenken, auch religiöse Bedenken, die in Amerika ja besonders ernst genommen werden, dass das alles eigentlich in dieser Verordnung der Arbeitsschutzbehörde berücksichtigt war, sodass die Dissenters sogar schreiben, es ist aus ihrer Sicht streng genommen sogar falsch, von einer Impfpflicht zu sprechen, weil es eigentlich so eine Regelung mit einer Gabelung ist. Mhm. Entweder Impfung oder eben dieser wöchentliche Test.
Ja, also auch da schon hat man eigentlich einen vermittelnden Weg gewählt, auch übrigens einen, der weit entgegenkommender ist als das, was hier gerade in Deutschland debattiert wird. Da kommen wir gleich noch zu. Ich fand auch interessant, in den Vereinigten Staaten vor dem Supreme Court spielten sehr stark formalistische Gründe eine Rolle, ne? Also es ging gerade gegen den Strich, dass das eine Behörde, eine Bundesbehörde ist für Arbeitsschutz, die das geregelt hat, ne?
Ja, da waren eben auch, es waren ja auch eine ganze Reihe von Bundesstaaten, ich glaube sogar mehr als die Hälfte der Bundesstaaten hatte eben mit föderalistischen Argumenten protestiert gegen diese Regelung. Und man sieht dann eben auch, dass natürlich ein solches Urteil, auch so ernst der Gegenstand ist, natürlich von einem kontinuierlich tagenden, arbeitenden, das Recht fortentwickelnden Gericht dann auch dazu genutzt wird, Fragen zu diskutieren und nochmal die unterschiedlichen Standpunkte einzuschärfen, die sozusagen immer anliegen, auch jetzt außerhalb so einer Notlage, die ja von niemandem bestritten wird. Aber es verwundert einen dann natürlich eigentlich nicht, dass eben diese konservativen Richter auch die Gelegenheit nutzen, nochmal ihren Standpunkt eben klar zu machen. Man muss eben sehr genau dem Staat und der Bürokratie auf die Finger gucken. Und sozusagen Ermächtigungen dürfen nicht endlos gedehnt werden, wenn also eine Behörde oder auch auf der Verfassungsebene, wenn eben der Bund oder der Kongress prinzipiell ermächtigt ist, etwas zu tun, heißt das nicht, nur weil der Gegenstand unglaublich wichtig ist, dass dann irgendwie alles möglich ist. Also da streiten sich dann eigentlich die beiden Seiten im Gericht dann über, ja, eben formale Fragen oder eben Fragen eigentlich auch der Mechanik, kann man ja vielleicht sagen, auch der Staatsorganisation und aus der Perspektive desjenigen, der dann denkt, er ist persönlich betroffen, er hat vielleicht tatsächlich Angst, an seinen Arbeitsplatz zu gehen, weil eben der Kollegen sich nicht haben impfen lassen. Wirkt das dann bitter? Auch in dem Sondervotum wird das dann gerügt und wird gesagt, das ist eben jetzt hier dieser Notstand, den muss man doch ins Auge sehen. Aber natürlich, das würden wir, denke ich, auch dann doch grundsätzlich erwarten, müssen die Gerichte auch ihre abstrakten, formalen und auch immer auf das Allgemeine hier, also auf diese Fragen der Arbeitsteilung sozusagen im Staatsaufbau gerichteten Fragen, müssen die natürlich auch im Auge behalten.
Und das Interessante hier am amerikanischen Fall war ja, dass das etwas war, was jetzt Joe Biden quasi angeordnet hat über das Vehikel der Behörde. Das heißt, der Kongress, das Parlament ist gar nicht involviert gewesen, wahrscheinlich auch, weil man das nicht hätte durchsetzen können.
Ja, das ist genau richtig. Und das ist dann auch ein Argument eben der Mehrheit dafür, dass sie sagen, dass fehlte eben die Legitimität, dass sie sagen, es eigentlich hätte eben, da gibt es eben im amerikanischen Verfassungsrecht dann auch so eine Analogie zu dieser Wesentlichkeitstheorie, die wir aus dem deutschen Verfassungsrecht kennen. Wesentliche Entscheidungen soll der Gesetzgeber treffen. Genauso wird dann eben argumentiert und es wird darauf hingewiesen von der Mehrheit, dass es im Senat eine Abstimmung gab, wo sogar eine Mehrheit eben genau diese Impfpflicht, also diese allgemeine Impfpflicht für Unternehmen einer bestimmten Größe, was ja dann große Teile überhaupt der arbeitenden Bevölkerung der USA sind. Also der
84
Senat,
Millionen könnte man an dieser Stelle mal sagen, sind davon betroffen.
Also genau, also es ist eben, da liegt ja dann die Frage schon auf der Hand, ist das jetzt wirklich noch eine Regelung, die arbeitende Bevölkerung in ihrer Eigenschaft als Arbeiter und Angestellte betrifft, oder ist es nicht ein Umweg, um eben de facto für die gesamte Bevölkerung eine Maßnahme zu treffen? Und in der Tat eben, es gab eine Abstimmung im Senat und da war sogar eine Mehrheit, also obwohl ja die Demokraten, also die Partei von Präsident Biden ja mit der Vizepräsidentin diese ganz knappe absolute Mehrheit haben. Diese Abstimmung ging aber eben sogar gegen die Impfpflicht aus.
Genau, also da kann man im Grunde mal kurz zusammenfassen. Also politisch hat es nicht geklappt. Also über parteiübergreifend hat man das nicht hingekriegt in den Vereinigten Staaten und ist deswegen diesen Weg gegangen. Und das ist jetzt zerknallt, am Supreme Court gescheitert. Wollen wir mal hier jetzt nach Deutschland gucken? Vielleicht mal vorneweg. Mich würde Ihre Meinung interessieren. Wie finden Sie denn das Verfahren jetzt generell, was wir hier haben? Ne? Also sehr ungewöhnlich ist ja, dass es keinen Regierungsentwurf gibt, auch eine klare Entscheidung, das nicht zu tun, sondern das über sogenannte Gruppenanträge zu machen. Also jetzt finden sich gerade drei Gruppen, haben sich schon gefunden. Ne? Also Herr Kubicki ist natürlich vorgeprescht, der FDP-Politiker, der ja schon sehr vehement gesagt hat, er ist dagegen. Also der Antrag ganz klar lautet keine Impfpflicht. Dann haben wir eine Variante, die auch getragen wird von allen drei Ampelparteien, um den Rechtspolitiker Dirk Wiese Luise, Till Steffen und auch von der FDP ist Frau Strack-Zimmermann dabei. Und die sagen Impfpflicht ab 18 und dann haben wir noch so ein Antragsverfahren, also ein Verfahren, das darauf zielt, eine Zwangsberatung sozusagen vorzuschalten. Mhm. Wie finden Sie denn generell, vielleicht bevor wir das noch ins Detail besprechen, wie finden Sie das Verfahren generell?
Ja, also grundsätzlich würde ich erstmal sagen, dass das spricht jetzt ja auch dafür, dass es Initiative und Kreativität im Bundestag selber gibt. Wenn man dann sich auch erinnert, dass ja viel kritisiert worden ist, ja, es seien die Parlamente nicht gefragt worden, dann ist auch gesagt worden, ja, die Parlamente müssen ja auch nicht unbedingt gefragt werden, die können ja von sich selbst auch aktiv werden. Dann ist das ja zunächst mal etwas Positives, dass die sich sozusagen selber sortieren und nach sachlichen Gesichtspunkten dann diese Alternativen ausformulieren. Und wenn man es im Vergleich jetzt nochmal ganz kurz sieht, eben mit den USA, könnte man ja vielleicht auch sagen, eben, man sieht ja bei beiden in dieser unglaublich hoch aufgeheizten, polarisierten Stimmung in den USA ist ja alles, was die Regierung vorschlägt, stößt ja fast automatisch dort eben auf eine Art von Opposition, die dann wegen der starken Position auch einer Minderheit, insbesondere im Senat, kaum durchzusetzen ist. Mhm. Und hier in Deutschland ist das eben zum Glück, haben wir noch nicht diese ganz, ganz starke Polarisierung. Aber natürlich ist es auch so, wenn eine Regierung sich eine Sache zu eigen macht, dann wäre eigentlich das Normale, dass die Opposition erstmal sich zweifelnd auf die Gegenseite stellt und vielleicht irgendwie die Gegengründe auf den Tisch legt, etc. Und indem eben hier der Weg über den Bundestag gegangen wird, vermeidet man sozusagen, entkoppelt man eben diese Frage, was ist da eigentlich sachlich richtig, von der Frage, was dient nun dem Vorteil, dem Prestige jetzt gerade hier dieser neu startenden Bundesregierung. Soweit kann ich es noch finde ich es auch sozusagen eigentlich interessant und kann man das mit gewissem Optimismus verfolgen. Was ich persönlich eher problematisch finde, ist dann diese Analogie, die hergestellt wird mit den ethischen Fragen, mit diesen ethischen Grenzfragen, die ähnlich auch ohne den sogenannten Fraktionszwang in diesen sogenannten freigegebenen Abstimmungen mit Gruppenanträgen in den vergangenen Jahren behandelt worden sind, also Sterbehilfe, Abtreibung und so weiter. Da habe ich ein bisschen die Befürchtung, dass da allein schon das gewählte Verfahren dann eine Sicht suggeriert, dass man es eben bei dieser Impfpflichtfrage tatsächlich um eine so gravierende, ethisch möglicherweise auch in Aporien führende und politisch mit Gesetzgebung kaum zu fassende Frage eben handelt, wie diese Grenzfragen von Leben und Tod. Und da steckt dann, glaube ich, eine Gefahr drin, dass die Sache doch wieder so aufgeheizt wird und man denkt, da steckt jetzt so viel auf dem Spiel, dass eventuell dann vielleicht am Ende gar kein Gesetz zustande kommt.
Aha, aber Sie sagen einfach, so aufgeheizt ist das Thema gar nicht. Also das kann man ganz nüchtern betrachten. Warum nicht?
Ja, also die Diskussion ist natürlich aufgeheizt. Das ist klar. Und ich würde jetzt auch nicht von vornherein sagen, dass sozusagen jeder, der sich da in Rage redet und in Hitze redet bei dem Thema, dass es unvernünftig ist. Ich glaube nur, dass man, wenn man sich halt ansieht, worum es geht, dass schon viel auch dafür spricht, es eher als eine pragmatische Frage einer evidenzbasierten Gesundheitspolitik zu sehen, wo natürlich auch Fragen von grundsätzlichen Einstellungen, Intuitionen, auch Weltanschauungen bis hin zu religiösen Überzeugungen hineinspielen können. Aber letztlich geht es um pragmatische Abwägungen, ob eben Maßnahmen, medizinische Maßnahmen und deren Anordnung, die prinzipiell, glaube ich, darüber müsste Konsens herrschen, unbedenklich sind. Denn wir haben ja schließlich Impfungen und auch Impfpflichten für bestimmte Krankheiten haben wir ja auch schon in unserem Werkzeugkasten. Und in meinen Augen wäre eigentlich, man muss das sich jedenfalls ernsthaft sozusagen ansehen, auch auf der Ebene, worüber spricht man eigentlich? Ob man es nicht vor allem wirklich mit einer sachlichen, pragmatischen Frage zu tun hat, wo eben Nutzen und Kosten abgewogen werden müssen und wo die Vorstellung, ja, aber das ist sowas, ist eben sowas ganz, ganz Intimes und Persönliches, wo die Analogien dann zwischen den entsprechenden Reaktionen auf die Zumutung, sich impfen zu lassen, und den Reaktionen auf die Frage, es könnte dir am Lebensende passieren, dass du an Schläuche angeschlossen bist und nicht mehr weißt, wer du bist, was soll dann passieren, dass das eben doch unterschiedliche Fragen sind, die eben auch unterschiedliche Arten von Regelungen vertragen.
Also das Interessante ist, Juristen an dieser Stelle weisen ja immer auf den erheblichen Eingriff in die körperliche Unversehrtheit hin. Mhm. Ja. Würden Sie das eigentlich in Frage stellen? Vielleicht jetzt mal, wenn wir es schon aufrollen, dann können wir es ja ganz aufrollen.
Die Frage ist eben, was ist da erheblich? Und da würde ich dann eben sagen, da muss diese Frage, was erheblich ist, natürlich nicht ohne Rückfrage sozusagen, was wird als erheblich befunden von den Adressaten dann dieser Impfpflicht, also von den Personen, die dann geimpft werden sollen, was wird von denen als erheblich empfunden? Das muss natürlich schon hineinspielen. Aber ob eben dieser Eingriff erheblich ist oder nicht, das finde ich ist zunächst mal eine Frage des medizinischen Risikos, über die uns Ärzte Auskunft geben müssen. Und da bin ich jetzt natürlich ein absoluter Laie. Aber ich für mich persönlich jedenfalls, aber dann auch, wenn ich mich frage, kann ich mir das vorstellen, dass sowas angeordnet wird als Pflicht, auch für Leute, die das eigentlich eher unangenehm empfinden, kann ich das eigentlich nicht als so ganz besonders erheblich einschätzen. Aber interessant finde ich eben, was jetzt diese juristische Diskussion angeht, dass man ja diesen Erheblichkeitsbegriff auch durchaus anders auffüllen kann. Und da gab es jetzt gerade vor ein paar Tagen auf dem Verfassungsblog, fand ich so eine anregende Diskussion, wo dann die Staatsrechtlerin Ute Saksowski von der Universität Frankfurt dann die These vertreten hat, dass es eben doch auch medizinisch halt und dann aber mit den Folgen fürs Recht halt ganz stark darauf ankommt, wie das subjektiv empfunden wird von der Person, die sich der Impfung unterziehen soll. Und sie sagt eben, wenn jemand das als Verabreichung von Gift empfindet, davon überzeugt ist, es wird mit ihm etwas gemacht, das so ist, als würde er vergiftet, dann muss das ernst genommen werden und muss eingehen auch in die Frage, soll der Staat sowas überhaupt anordnen?
Genau, und da kann man ja sagen, dass wirklich das Empfinden ja wirklich eine zutiefst subjektive Erfahrung ist. Wir können ja auch mal an dieser Stelle recht deutlich den Vergleich zum Beispiel, also wirklich immer wieder erstaunlich, was Leute sozusagen in sich hineintun. Ja, das ist ja ein ähnlicher Vorgang, ob man es nun sozusagen oral einnimmt oder dann über die Spritze an unterschiedlichen Medikamenten, die womöglich auch neu auf dem Markt sind, ja, die aber ganz erhebliche Nebenwirkungen haben, also laut des Beipackzettels, ne? Also da gibt es natürlich eine riesige Diskrepanz zwischen der Leichtigkeit, mit der sowas verabreicht und eingenommen wird, und auf der anderen Seite der Vehemenz, mit der man sich gegen diesen sogenannten Peaks wert, ne? Aber wie valide finden Sie denn dieses Argument? Also glauben Sie auch, dass es auf die subjektive Empfindung ankommen muss?
Ich glaube, dass eben letztlich bei dieser Frage der Prüfung der Verhältnismäßigkeit, also ist das eine Maßnahme, die letztlich dem Gemeinwohl, jetzt wirklich aber verstanden als das Wohl aller Einzelnen, also aller Bürger, und auch Nichtbürger, die sich ja auch in Deutschland aufhalten, dass also dem Wohl aller dieser Personen letztlich mehr gedient ist, wenn man eben die Impfpflicht einführt, als wenn man die Dinge laufen lässt und zu regeln versucht, ja durch mit anderen auch ja in andere Freiheiten sehr stark eingreifenden Maßnahmen. Bei dieser Abwägung, glaube ich, kann letztlich diese persönliche Empfindung nicht in dem Sinne den Ausschlag geben, jedenfalls wie die Frau Saksowski das so andeutet, sozusagen je stärker diese Empfindung ist und auch je weniger vermittelt mit dem, was die Wissenschaft, was die Experten sagen, desto ernster muss das genommen werden. Also so spitzt sie das eigentlich zu, so dass es fast so eine Frage der Glaubensfreiheit wird, dass jemand eben sozusagen, dass es eigentlich ein schwerer Schaden sein müsste für uns als Rechtsstaat, wenn wir jetzt Leute zwingen, eben sich dieser Behandlung zu unterziehen, die für sie so was Furchtbares ist, wie wenn jemand eben, der glaubt, ein Kopftuch tragen zu müssen, gezwungen wird, das Kopftuch abzunehmen oder ähnliche religiöse Pflichten. Und ich glaube, das hineinzunehmen eben in die Abwägung einer Maßnahme, wo es letztlich um ein Für und Wider von eben evidenzbasierter, evidenzbegründeter Anordnungen geht, wo unser soziales Leben auf einer faktischen, physischen Ebene so geregelt werden muss, dass all diese Ansteckungen so weit wie möglich runtergefahren werden. Das ist schwierig, das da einzubringen, weil letztlich glaube ich, worüber wir hier sprechen, dass das heißt nicht, dass man keine Grundrechte hat, wenn man dem Staat begegnet als einer Instanz, die medizinische Anordnungen trifft. Aber letztlich geht es hier diese Verhaltensmäßigkeitsprüfung muss eben doch verallgemeinernd und pauschalierend vorgenommen werden. Und in der Hauptsache, glaube ich, geht es dabei um Fragen, wo dann wir alle, nicht, dass die unfehlbar sind oder dass die sich nicht auch streiten, aber wo wir letztlich darauf angewiesen sind, uns erklären zu lassen von den Ärzten, Statistikern und so weiter, wie sind die erwarteten Wirkungen? Und da muss letztlich geht's hier halt um medizinische Maßnahmen. Und wenn die Ärzte sagen, dass die Risiken, die eigentlich medizinischen Risiken dieser Impfungen so minimal sind, eben doch gar nicht irgendwie erheblich abweichen von Risiken von Impfungen in anderen Fällen, dann glaube ich, dass letztlich doch diese Empfindlichkeiten einfach da nicht durchschlagen können.
Sie haben gesagt, das ganze Verfahren könnte jetzt diese Diskussion auch noch weiter emotionalisieren, weiter auf, also von quasi dieser nüchternen wissenschaftlichen Ebene hochheben zu einem sehr emotionalen, zu einer sehr emotionalen Diskussion. Aber ist es dafür ehrlich gesagt nicht auch längst zu spät? Denn ist nicht im Grunde genommen das Kind schon im Brunnen gefallen, dadurch, dass man über ein Jahr lang hinweg immer wieder auch in Situationen, wo es noch gar nicht eine Rolle spielte, immer wieder penetrant darauf hingewiesen hat, dass es die nicht geben wird.
Ja, ja, völlig richtig. Dadurch ist eben, glaube ich, auch ein falscher Eindruck und also wirklich so eine Art kollektive Einbildung entstanden. Eben diese Impfpflicht wäre eigentlich was ganz Furchtbares. Es wäre was ganz Gruseliges.
Und quer und, durch alle Parteien, muss man ehrlicherweise
muss
sagen.
Muss man auch sagen. Also Lindner, dem es jetzt gelegentlich Christian vorgehalten Lindner. Wird, hat da dann schon so eine Art Common Sense eben auch unseres liberalen Regimes, das in der Tat eigentlich natürlich unangenehme Pflichten für jedermann vermeiden möchte, ausgesprochen. Aber das glaube ich in der Tat auch, dass dieses merkwürdige Umgehen dieses Themas, dadurch hatte das auch bekam so eine symbolische Bedeutung. Es wurde sozusagen so diese Fahne ins Fenster gehängt. Vertraut uns, ich sage es bei uns in guten Händen, denn Impfpflicht kommt ja gar nicht in Frage.
Nicht mal durch die Hintertür.
Genau, nicht mal durch die Hintertür. Ja, ja. Und dadurch ist in der Tat, leider haben jetzt sozusagen die Spitzenpolitiker, also diejenigen, die dann doch so den Ton auch angeben, Spitzenpolitiker, möglicherweise auch Medien, das müsste man sich dann nochmal ansehen, haben schon dran jetzt eine Verantwortung dafür, dass es schwieriger ist, darüber sozusagen rational zu diskutieren, weil die Sache zu so einem kuriosen Popanz, zu so einer symbolischen, moralischen Frage aufgebauscht worden ist. Es war geradezu tabu. Wir haben ein Tabu installiert. Wir haben so getan, als wäre das vernünftig zu sagen, Impfpflicht auf keinen Fall dran rühren. Und dann Ende letzten Jahres gab es halt immer mehr Leute, die da nachgefragt haben, Moment mal, warum soll das eigentlich so selbstverständlich sein? Was spricht denn jetzt eigentlich gegen die Impfpflicht? Und dann kam die Diskussion zum Glück ins Rollen.
Und wie ging es Ihnen denn eigentlich? Waren Sie schon sehr viel früher dafür oder?
Ja, also wirklich nur so in dem Sinne, dass es mir so gelegentlich durch den Kopf ging, dass ich mich dann fragte, warum wird das als so evident behandelt. Also da kann ich mich jetzt nicht irgendwie brüsten, denn dann hätte ich ja schon mal den entsprechenden Artikel schreiben müssen. Das habe ich dann auch nicht gemacht, da irgendwas besonders früh erkannt zu haben. Aber ich habe dann zum Beispiel auch mal bei uns in der Redaktionskonferenz die Kollegen von Natur und Wissenschaft, die jetzt seit über 2 Jahren eben in einer ganz wunderbaren Weise eben die Berichterstattung über die naturwissenschaftlich-medizinische Weise schon auch immer mit Beurteilungen für die Maßnahmen verbinden. Sibylle Ander, Jochen Müller-Jung und die Kollegen, da auch mal gefragt eben in der Konferenz, ist das nicht etwas merkwürdig, dass das so gar nicht irgendwie zur Sprache kommt? Und damals, im letzten Herbst, waren die eben auch noch der Ansicht, da plaudere ich jetzt, glaube ich, kein Redaktionsgeheimnis aus, weil es da ja auch entsprechende Artikel gab. Da waren sie eben der Ansicht, dass man doch eben sehr stark die auch sozialwissenschaftlichen Gründe berücksichtigen müsse, die auf sich mit Studien eben belegen lassen, dass diese Art von Zwangsmaßnahmen kontraproduktiv seien, weil sie halt erstens dann nicht alle Leute wirklich erreichen. Es wird eben nicht befolgt von allen, wenn sowas verordnet wird. Und zweitens, dass eben auch dieser Effekt des Kontraproduktiven durch Anordnung, also dieses, was man jetzt immer so schlagwortartig, die Spaltung der Gesellschaft wird gesteigert. Also da muss man schon sagen, für diese Argumente gab es auch nach Auskunft eben unserer naturwissenschaftlichen Kollegen wirklich auch diskutierenswerte sozialwissenschaftliche Argumente. Ich würde jetzt nur im Rückblick sagen, auch man muss jetzt eben, wenn wir unsere Empirie haben der Diskussion, die wir miterlebt haben, dass es eben doch auch andere Effekte gab und insbesondere eben dieser Effekt, über den wir gerade sprachen, dass die Sache als Tabu behandelt worden ist, so getan worden ist, als dürfte man da überhaupt nicht dran rühren. Das hat ja auch dazu geführt, dass dann, glaube ich jedenfalls, schien mir plausibel, dass sich da viele Leute so eingeigelt haben, diejenigen, die sowieso die Maßnahmen skeptisch sehen, gesagt haben, hier wird ja zugegeben, hier ist was, was der Staat auf gar keinen Fall tun kann und so, hier werden wir ruhig gehalten und so. Und die anderen Maßnahmen, wo die Intention war, dass gesagt wird, wir machen keine Impfpflicht, aber alles andere ist ja nicht so schlimm wie Impfpflicht, dem könnt ihr euch beugen. Ich glaube, es gibt auch die Reaktion, das dann genau umgekehrt zu bewerten und zu sagen, ja, die müssen ja zugeben, Impfpflicht geht nicht, also das geben sie immerhin zu, aber die anderen Maßnahmen wirklich eben wirklich milder sind und wirklich besser und so weiter, das liegt ja gar nicht auf der Hand.
Ich halte aber nochmal dagegen. Wissen Sie, was ich ganz interessant fand? Es ist immer spannend, mal den Blick sozusagen von Deutschland zu lösen und weltweit zu gehen. Wir haben jetzt USA uns auch schon angeguckt, die ja auch sehr vehement drüber streiten, auch mit dem Ergebnis, wie wir es gerade beschrieben haben, aus anderen Gründen, aber die sind ja auch interessant. Ich habe mal jetzt eine Seite koordiniert, die erschienen ist am Dienstag, die kann ich auch gerne in die Shownotes tun, wo wir einfach mal die Korrespondenten gebeten haben, den Stand der Diskussion in ihren jeweiligen Regionen darzulegen. Und ich muss sagen, was mich wirklich überrascht hat, wie singulär die allgemeine Impfpflicht auf der Welt tatsächlich ist. Ich habe gelernt, Ecuador war das erste Land, das es eingeführt hat, aber die Südamerikaner haben auch sowieso eine sehr hohe Impfquote, 80% und plus. Ja, da fiel das insofern auch gar nicht ins Gewicht, weil es eh nicht durchgesetzt wurde. Wir haben jetzt Österreich als erstes Land in Europa, das die einsetzt und jetzt aber auch schon gesagt hat, na, die eigentliche Kontrolle, die verschieben wir mal als später, das wird wieder aufleben, wenn wir sie tatsächlich mal brauchen oder dann wird sie erst relevant für den Herbst. Wir haben Russland, ganz interessant, ja, gibt es eine Impfpflicht auf regionaler Ebene, aber Putin stellt sich hin und sagt, wir führen gar keine ein, ja, und auch die haben eine über den Arbeitgeber installiert. China zum Beispiel, auch ganz spannend, machen auch keine formelle Impfpflicht, aber gehen über den sozialen Druck, ne, also da kommen die Leute in den, die Impftrupps kommen in die Betriebe und dann will ich denjenigen mal sehen, der dann sagt, mache ich nicht mit. Also irritiert, also mich muss ich sagen, irritiert das in der Tat auch so, dass es eben nicht nur eine Debatte ist, die hier in Deutschland sehr vehement geführt wird, sondern auch international. Und ist es nicht doch ein Zeichen dafür, dass so irrational sie vielleicht sein oder ist die Debatte aber, oder die Bedenken dagegen, aber so menschlich und international verbreitet ist sie gleichzeitig?
Ja, also man sieht daran natürlich, dass es sich sozusagen, versteht sich jetzt keineswegs von selbst, also so eine Impfpflicht. Das ist nicht eine Maßnahme, die man sozusagen, wenn man nur genau hingeht, dann in jedem Gesetzbuch der Welt finden wird, so wie du sollst nicht töten. Das ist wahrscheinlich ja doch eine Universalie, die man in allen Rechtsordnungen findet. Und da sieht man sicherlich zweierlei dran. Also man sieht dran, dass bei der Einführung von Normen oder auch von Mechanismen, die ohne das ausdrücklich eine Pflicht statuiert wird, eben doch dann durch die berühmte Hintertür, was ja auch ein milderes Mittel ist, durch Schaffung von Anreizen eben soll dieses gewünschte Ergebnis erreicht werden, dass es da einen großen Spielraum von Möglichkeiten gibt. Und das, da würde ich aber auch sagen, so wie ich eben gesagt habe, man muss diese Frage, was ist Impfung sinnvoll und ist die Anordnung von Impfung sinnvoll, so pragmatisch und empirisch wie möglich behandeln. Genau das Gleiche würde ich allerdings auch für diese rechtsmethodische oder theoretische Frage sagen. Auch die Frage, ist eine Norm sinnvoll, muss man auch so empirisch, empiriegestützt wie möglich und dann in der Tat auch mit der Frage, wie sieht's denn aus mit der Befolgungsbereitschaft, beantworten. Und ich glaube auch, das würde ich unbedingt zugeben, auch als Befürworter einer Impfpflicht. Man sieht an dieser großen Regelungsbreite, dass es eben doch, jetzt sage ich jetzt auch in Erweiterung dessen, was ich eben gesagt habe, dass diese Analogie eben mit den ethischen Diskussionen in anderen biopolitischen Fragen vielleicht zumindest insofern zutrifft, als es eben eine Frage ist, wo es halt um den menschlichen Leib und eben auch, dass den Einzelnen ganz, ganz persönlich geht und wo dann auch eben der Umgang der staatlichen und ja auch der medizinisch-wissenschaftlich-bürokratischen Apparate mit ihm auf eine Weise geregelt werden muss, dass natürlich das Individuum jetzt nicht unter die Räder gerät. Insofern glaube ich zum Beispiel, das möchte ich dann auch gerne sagen, dass ich finde, diese Formulierung, es ist nur ein Pieks, die ist nur scheinrational. Also die finde ich unglücklich. Es ist Polemik. Und wenn man sieht, was für ein Unsinn eben von Impfgegnern verbreitet wird, kann man verstehen, dass da polemisch dagegen gehalten wird. Aber das ist natürlich eigentlich Quatsch. Also das ist eigentlich auch nicht medizinisch zu vertreten. Denn wenn es jetzt nur ein Pieks im Sinne von harmlos und folgenlos wäre, müsste es ja gar nicht gemacht werden. Natürlich wird eine Substanz injiziert, die ganz schön viel verändert, der man ganz schön viel zutraut. Und insofern
nämlich die Immunreaktion des Körpers anzukurbeln, ne? Also vielleicht, um das einmal deutlich zu sagen, die Substanz geht dann auch schnell wieder raus, aber sie hat eben im Körper die Immunantwort herausgekitzelt, die dann schützen soll. Das vielleicht einmal zur Einordnung.
Ja. Entschuldigung. Ja. Insofern sollte uns das schon zu denken geben, was Sie sagen. Und ich finde das auch immer hilfreich in diesen ethischen Fragen, dass man sich also ansieht, in anderen Ländern ist eben auch die Sterbehilfe oder die Abtreibung anders geregelt, solange man sich eben auch trotzdem natürlich noch das eigene Urteil letztlich vorbehält. Hier würde ich allerdings sagen, geht es eben weniger dann um ein eigenes Urteil in so einem ganz grundsätzlichen Sinne, wo man vielleicht aufgrund von deutscher Rechtstradition Abwehr eben der Wiederholung von Euthanasie schon im Vorfeld und so weiter, zum Beispiel bei der Sterbehilfe, vielleicht meint, gute Gründe zu haben, eine andere Regelung hier in Deutschland zu treffen als in Holland oder in der Schweiz. Hier würde ich bei der Impfung, würde ich eben hoffen, mehr bei den Tatsachen ansetzen zu können als bei solchen ethischen Überlegungen und dann eben zu gucken, wir müssen aber dann auch sehen, im internationalen Vergleich haben wir eben trotz unserem wunderbaren Musterknaben-Image, was irgendwie Organisationen von allem Möglichen angeht, was ja sowieso vielleicht schon recht ramponiert jetzt ist in der Pandemie, aber haben wir halt hier doch diese im Vergleich mit den Ländern, jedenfalls mit denen wir uns gerne vergleichen, erstaunlich bedenklich niedrige Impfquote. Insofern ist es dann vielleicht auch nicht verwunderlich, dass man hier jetzt dann auch zu diesem auf den ersten Blick so harten Mittel dieser allgemeinen Impfpflicht greift.
Ja, Herr Barners, dann würde ich sagen, setzen wir jetzt mal einen Punkt, was die Impfpflicht angeht, obwohl man natürlich vieles vertiefen könnte, insbesondere welche neue Dynamik Omikron und alle möglichen neuen Varianten dazu beitragen, muss man ja ehrlicherweise immer als Disclaimer sagen, weil ich denke, da wird sonst der eine oder andere Hörer, die eine oder andere Hörerin da auch noch drauf hinweisen. Das ist natürlich auch noch etwas, was die Debatte maßgeblich beeinflussen kann. Aber was wir jetzt machen wollen, ist nochmal zu einem ganz anderen Thema kommen, zu dem wir uns auch eigentlich verabredet haben, Herr Barners, nämlich über den Supreme Court wollten wir auch einen kurzen Schlenker zu der verstorbenen legendären Richterin Ruth Bader Ginsburg machen. Gerade wird nämlich ihre Bibliothek ersteigert. Welche Schätze verbergen sich da?
Ja, das ist die Bibliothek der Eheleute Ruth Bader Ginsburg und Martin Ginsburg. Martin Ginsburg war auch ein Jurist, auch ein Professor, Spezialist für Steuerrecht. auch Anwalt, hat dann aber seine Tätigkeit aufgegeben, als seine Frau dann nach Washington als Bundesrichterin gegangen ist. Und ich finde es schön, wenn man sich eben, wenn man diesen Katalog da im Auktionshaus Bonhams, wenn man das elektronisch durchblättert, das sind also 166 Lose, wobei viele Lose dann, wie das üblich ist, so Konvolute aus 10 bis 15 Titeln sind, dass man eben so das ganze Leben eigentlich dieser beiden Juristen, die natürlich auch gebildete Menschen waren und auch Klassiker der Weltliteratur oder der in ihrer Zeit entstandenen Literatur dann eben auch so im Bücherschrank hatten, dass man das alles eben sozusagen jetzt, dass man daran vorbeigeht und sich eigentlich eben dieses ganze Leben aufblättert. Und was natürlich dann noch besonders ins Auge fällt, ist einerseits eine natürlich juristische, nicht nur Fachliteratur, sondern dann auch Bücher von Kollegen, die dann Ruth Bader Ginsburg als der großen Pionierin, insbesondere auch des Rechtes der Gleichberechtigung, dann ihre Bücher gewidmet haben. Und das Gleiche gilt eben auch für den Feminismus. Also man findet viele Bücher von Klassikerinnen des Feminismus in dieser Bibliothek, zum Teil Bücher, die eben Frau Ginsburg sich selbst natürlich besorgt hat, um sie dann zu lesen, um sich da bei diesem Lebensthema weiterzubilden, aber später dann eben auch Bücher eben von feministischen Schriftstellerinnen und Aktivistinnen, die dann sich bedankt haben bei ihr und ihr eben ihre Bücher gewidmet haben.
Und was sticht da so heraus? Können Sie vielleicht das eine oder andere mal nennen, was da besonders interessant scheint?
Ja, also besonders schön sind natürlich dann Dinge, wenn man sieht, da wird auch so eine persönliche Leidenschaft insbesondere in diese Widmung gelegt. Also Frau Ginsburg scheint dann schon die Art von genauer Leserin zu sein, die jetzt nicht unbedingt viel rumkritzelt in ihren Büchern. Also es gibt auch Literatur aus ihrer Studienzeit. Da hat sie auch Anstreichungen, also Randnotizen und so weiter, wie man das ja vielleicht auch selber noch kennt aus seinen Lehrbüchern. Aber es ist nicht die Art von Bibliothek jetzt eines bedeutenden Menschen, wo vielleicht eine Universitätsbibliothek sich deswegen bemühen würde, die Bücher zu erwerben, weil sie dann kritische Anmerkungen gemacht hat, aber eben von diesem individuellen dieser Exemplare da sieht man dann zum Beispiel mal die also was sozusagen die Autoren und Autorinnen dann zum Ausdruck bringen, die eben dann sich bei Ginsburg bedanken. Da hat man einmal meinetwegen ein Buch von ihrem Kollegen Stephen Breyer, der ihr dann eine Widmung auf die Titelseite schreibt und sozusagen die ganze Seite dann nutzt, um das so voll zu kritzeln. Also ihm genügte offenbar nicht einfach nur zu sagen, hier, viel Spaß damit oder vielen Dank für alles, sondern hat sich dann da so ins Zeug gelegt. Das ist dann fast sozusagen so vom Grafischen, weil Breyer zwar natürlich auch ein durchaus systematischer Denker ist, aber auch jemand, der häufig auch so um Ecken denkt, einen auch so überrascht, auch so in den mündlichen Verhandlungen häufig die Anwälte überrascht mit Fragen, die so ein bisschen um die Ecke kommen. Und naja, man soll ja in Graphologie vielleicht nicht allzu viel hineinlegen, aber wenn man das eben aufblättert und dann sieht, dass der eben so wirklich kritzelt, dass der das voll gekritzelt hat, diese leere Seite, passt das dann doch zu diesem Typus Jurist, der er auch ist.
Und Sie haben ja auch mitgeboten, ne?
Ich werde noch überlegen, morgen geht's zu Ende. Ich muss aber jetzt schon, ich bin ja eben kein Jurist und viele Juristen verdienen ja sehr gut. Das sieht man dann auch jetzt schon an den Geboten, die da abgegeben worden sind in den USA. Also mein Traum wäre vielleicht gewesen, doch eines der Bücher zu bekommen von dem Kollegen von Ruth Bader Ginsburg, Antonin Scalia, der ja der wortmächtigste Konservative am Gericht war und den trotzdem also eine wirkliche enge persönliche Freundschaft, weil sie zum Beispiel auch die Liebe zur Oper verband, eben mit Ruth Bader Ginsburg verbunden hat. Und Scalia hat eben seine Prinzipien der Interpretation immer wieder auch in Büchern niedergelegt. Und da gibt es dann zum Beispiel eins eben mit so persönlicher Widmung, wo er dann außer nicht nur was auf die Titelseite geschrieben hat, sondern dann auch noch in dem Buch so ein Brief drin steckt auf dem Supreme Court Briefpapier. Und da steht dann einfach nur, Dear Ruth, for your summer reading. Und das ist dann ein Buch, wie Richter argumentieren. Ja. Natürlich ist das ein Scherz.
Dass er sozusagen man will es hoffen.
Im Sommer in den Ferien kannst du mal gucken, wie man argumentiert. Das finde ich jetzt einfach herrlich in dieser Lakonie. Aber da habe ich schon gesehen, diese Bücher von Scalia aus verständlichen Gründen, da steckt dann irgendwie doch so drin, das kostet mehrere tausend Dollar. Ich glaube, das wird mein Budget überschreiten. Aber es gibt auch, es gibt zum Beispiel Bücher zur Geschichte von Brooklyn, wo sie aufgewachsen ist. Es gibt Bücher einer Illustratorin vom New Yorker, Myra Kalman, mit der sie offenbar auch eine Freundschaft verbunden hat. Also da zum Beispiel denke ich, da werde ich vielleicht mein Glück versuchen.
In der Tat, wirklich schön, wie das ein Leben dann abbilden kann, ein Leben in Büchern. Herr Barners, schön, dass wir diesen Schlenker gemacht haben, auch noch über die Bibliothek von Ruth Bader Ginsburg und vor allen Dingen natürlich ihre vertieften Ausführungen zur Impfpflicht. Da wird es in der Tat noch weitergehen. Ich kann schon mal ankündigen, meine Kollegen Reinhard Müller und Stefan Klenner werden auch noch zusammen an einem Spezial arbeiten, das wir dann wahrscheinlich in den nächsten Tagen oder Wochen hier auf diesem Kanal veröffentlichen werden. Also die Debatte wird weitergehen. Herzlichen Dank, Herr Barners.
Ich danke Ihnen.
So, das war unser kleiner Ausflug in die Vereinigten Staaten an den Supreme Court. Und jetzt geht's wieder zurück ans Bundesverwaltungsgericht, also zurück nach Deutschland, nach Leipzig. Und da hat es eben eine interessante Entscheidung gegeben bezüglich der BDS-Bewegung. Erzähl doch mal, Pia, worum ging's da?
So, das Bundesverwaltungsgericht eben in Leipzig hatte über einen Beschluss der Stadt München zu entscheiden. Die Stadt München hat nämlich im Jahr 2017 verboten, beschlossen, dass städtische Räumlichkeiten nicht mehr zur Verfügung gestellt werden, wenn dort die BDS-Bewegung diskutiert werden soll oder irgendetwas im Zusammenhang mit der BDS-Bewegung. Die BDS-Bewegung, wir haben es im Intro schon so ein bisschen gesagt, beschäftigt keineswegs nur die Stadt München, sondern sehr, sehr viele Kommunen und sogar auch den Deutschen Bundestag seit 2019. Deswegen haben wir das euch heute mal mitgebracht. Also die BDS-Bewegung, wir haben es schon gesagt, will sich für Menschenrechte der Palästinenser einsetzen und zwar auf gewaltfreie Art, ruft aber zum Boykott israelischer Waren zum Beispiel auf, also stellt sich auch vor Geschäfte, die israelische Waren verkaufen und so weiter und ist deshalb sehr, sehr umstritten, wird als antisemitisch angesehen.
Genau, und der Bundestag hat da eine sehr umstrittene und vielleicht auch sehr ungewöhnliche Entscheidung getroffen. Die hat nämlich diese Bewegung tatsächlich als antisemitisch eingestuft. Wir hatten darüber auch schon mal gesprochen, beziehungsweise du und die Kollegin Helene Bobrowski haben auch darüber gesprochen, vor einigen Monaten schon.
Das war die Folge 181, genau, vom 13. Oktober.
Genau, das Thema hat uns hier schon ein bisschen beschäftigt. Und interessanterweise schon da haben wir ja mal diskutiert, was das eigentlich für Konsequenzen hat, wenn der Bundestag so eine Einordnung macht. Hatte eigentlich dieser Münchner Fall, vielleicht sollten wir das vorher abklären, der war ja zeitlich davor. Ne?
Genau, also dieser Bundestagsbeschluss resultiert aus dem Jahr 2019. Und der Beschluss aus München ist schon aus 2017. Das heißt, der hatte mit dem 2019er Beschluss des Deutschen Bundestags überhaupt nichts zu tun, obwohl das Thema eigentlich dasselbe ist. Der Bundestag hat nämlich im Jahr 2019 beschlossen, also was auch immer das genau bedeuten soll, ist jetzt kein Gesetz oder so. Die haben einfach gesagt, wir finden jetzt, dass eben die BDS-Bewegung sich antisemitisch äußert und dass man den wir als Bundestag und auch als Aufruf an die Bundesregierung, denen keine Räumlichkeiten und Einrichtungen zur Verfügung stellen sollen und keine Projekte finanziell fördern sollten, die das Existenzrecht Israels in Frage stellen. Und der Deutsche Bundestag hat eben damals auch gesagt, liebe Länder, Städte und Gemeinden, wir rufen euch dazu auf, euch dieser Haltung anzuschließen. So, im Prinzip ist genau das passiert in München. Allerdings, wie du richtig sagst, das war schon 2 Jahre früher. In München hatte die Stadt schon 2 Jahre früher im Jahr 2017 gesagt, wir möchten nicht Räumlichkeiten hier irgendwie vergeben, städtische Räumlichkeiten an die BDS-Bewegung. So, also und zwar irgendwie an alles, was die BDS-Kampagne unterstützt, verfolgt oder für diese wirbt. So, also schon relativ generell.
So, und hat sich jetzt die BDS dagegen gewehrt?
Sollte man meinen, dem war aber nicht so, sondern es wehrte sich ein Münchner Bürger dagegen, und zwar ein pensionierter Physiker, der hat dann 2018 beantragt, in den Räumen des Stadtmuseums eine Podiumsdiskussion über genau diesen Beschluss der Stadt München zu veranstalten, unter dem Motto, wie sehr schränkt München die Meinungsfreiheit ein, der Stadtratsbeschluss vom 13. Dezember 2017. Und dann hat die Stadt, deswegen ist das jetzt echt so ein bisschen von hinten durch die Brust ins Auge, das abgelehnt und hat gesagt, hier nix Veranstaltung. unter Verweis auf eben diesen Beschluss aus 2017. Argument also, da geht es ja um die BDS-Bewegung. Und dieser Physiker hat dagegen geklagt.
Da beißt sich die Katze in den Schwanz.
Ja, genau, die Katze hat sich total in den Schwanz gebissen. Und der Physiker hat dagegen geklagt, vom Verwaltungsgericht auch verloren, aber in zweiter Instanz und jetzt auch vor dem Bundesverwaltungsgericht mit Erfolg geklagt. Zumindest für einen anderen Saal, das ist aber ein bisschen irrelevant. Also dieser andere Saal steht für Podiumsdiskussionen aller Art zur Verfügung. Und da hat das Bundesverwaltungsgericht gesagt, ich zitiere jetzt mal kurz, die Beschränkung des Widmungsumfangs einer kommunalen öffentlichen Einrichtung, die deren Nutzung allein aufgrund der Befassung mit einem bestimmten Thema ausschließt, verletzt das Grundrecht der Meinungsfreiheit. Das ist tatsächlich ein, wie ich finde, sehr, sehr grundsätzlicher Satz, auch wenn das Urteil noch nicht vorliegt, sondern wir bisher nur eine Pressemitteilung haben. Also das Bundesverwaltungsgericht hat halt festgestellt, dass laut der Widmung der Stadt dieser Saal genutzt werden durfte für kommunalpolitische Diskussionsveranstaltungen. Alles gut. Und dann hat das Bundesverwaltungsgericht gesagt, dieser Stadtratsbeschluss aus 2017, der sagt, bitte nichts, was mit der BDS-Bewegung zu tun hat, sei eine nachträgliche Beschränkung dieses Widmungsumfangs. Und diese sei rechtswidrig und unwirksam, weil sie das Grundrecht auf Meinungsfreiheit verletzt. Also Eingriff ist, glaube ich, klar. Mhm. Natürlich wird in die Rechte von Bürgern massiv eingegriffen, wenn die keine städtischen Räumlichkeiten nutzen dürfen. Und das Bundesverwaltungsgericht...
Konkret eben in die Meinungsäußerungsfreiheit, ne? Artikel
genau,
5.
Genau, das hat das Bundesverwaltungsgericht auch wirklich sehr, sehr... Nee, es ging nur um Artikel 5. Also da haben sie auch tatsächlich sehr deutlich gesagt, das ist verfassungsrechtlich nicht gerechtfertigt. Und zwar quasi einmal aus formellen Gründen, weil Artikel 5 eben nur der Beschränkung, also den Schranken allgemeiner Gesetze unterliegt. Ein Stadtratsbeschluss ist kein formelles Gesetz. Und die Leipziger Richter sagen, auch es gibt auch keine irgendwie in anderem Sinne allgemeine Regelung, die jetzt wie ein formelles Gesetz wirken würde. Und dieser Beschluss sei eben auch nicht meinungsneutral.
Ja, das kann man
das
so sehen.
Das kann man genau sehr freundlich ausgedrückt so sagen. Und das Bundesverwaltungsgericht schließt sich da offensichtlich der zweiten Instanz an, die das auch schon sehr deutlich gesagt haben, dass sozusagen ein solcher Beschluss irgendwie einer krassen Rechtfertigung bedürfte, also zum Schutz von Rechtsgütern, die schlechthin ohne Rücksicht auf eine bestimmte Meinung zu schützen wären, nennt das Bundesverwaltungsgericht und sagt dann sehr, das wäre nur denkbar, wenn quasi die Meinungsäußerungen die geistige Sphäre verlassen würden und in Rechtsgutverletzungen oder erkennbar in Gefährdungslagen umschlagen würden. Also quasi, wenn aus der Theorie, dass ich eben diskutiere über irgendwas, sei es jetzt eben auch über irgendetwas, was man für antisemitisch halten mag, wenn daraus Praxis werden würde oder zumindest Aufrufe zur Gewalt oder irgendwas. Und dafür gibt es halt keinerlei Anhaltspunkte, zumal ja in diesem Fall noch nicht mal die BDS-Bewegung selbst diskutieren wollte, sondern dieser Bürger eben über diesen Beschluss über die BDS-Bewegung diskutieren wollte. Also das Bundesverwaltungsgericht wird da, finde ich, ungewohnt deutlich und sagt, das geht auf gar keinen Fall. Ganz klare Verletzung der Meinungsfreiheit. Und da habe ich mich schon so ein bisschen gewundert, dass dann, also ich meine, was heißt gewundert? Der Antisemitismusbeauftragte der Bundesregierung hat dann danach so ein bisschen gesagt, na ja, ist ja eine Einzelfallentscheidung, ist ja eine spezifische Konstellation aus München und die Kommunen sollten mal weiterhin irgendwie schön prüfen, ob sie denn da BDS-Veranstaltungen in öffentlichen Räumlichkeiten verweigern können. Jede einzelne Verwaltung müsste das sorgsam prüfen. Ehrlich gesagt, das sehe ich schon anders. Natürlich war das jetzt eine spezifische Konstellation, weil es quasi über den Umweg eines klagenden Bürgers war und nicht eine Klage der BDS-Bewegung selbst. An dieser grundsätzlichen Argumentation des Bundesverwaltungsgerichts ändert es halt aber überhaupt nichts. Also das ist schon sehr, sehr grundsätzlich. Und wenn man davon ausgeht, dass sich das Bundesverwaltungsgericht da der zweiten Instanz angeschlossen hat, dann geht es auch so ein bisschen in die Richtung, dass die sagen, naja, also diese Argumentation aus dem NPD-Verfahren, mit der die Stadt München begründet hatte, den Ausschluss von kommunalen Räumen, die würde halt hier nicht greifen, weil zwar antisemitische Konzepte nicht mit der Menschenwürde vereinbar sind, aber das kann halt von Bedeutung sein für Parteiverbote oder Vereinsverbote. Aber das rechtfertigt selbstverständlich keine Saalverbote durch öffentliche Einrichtungen.
Also kannst du das vielleicht nochmal ein bisschen klarer machen, was im NPD-Urteil konkret vorgegeben war und wozu man das hätte nutzen können?
Die Stadt München hat halt sich quasi auf das NPD-Urteil berufen, als sie diesen Beschluss 2017 erlassen hat und hat gesagt, antisemitische Konzepte sind nicht mit der Menschenwürde vereinbar und damit verfassungswidrig und deshalb stellen wir hier keine Räumlichkeiten zur Verfügung. Und da hat das Bundesverwaltungsgericht, also kann man annehmen, die haben sich offenbar der zweiten Instanz angeschlossen, jetzt sehr deutlich gesagt, okay, das mag ja sein, dass das irgendwie rassistische, antisemitische, was auch immer Konzepte sind, aber das kann halt vielleicht dazu dienen, eine Partei zu verbieten oder möglicherweise möglicherweise auch ein Verein, aber es kann keine Rechtfertigung dafür sein, dass eine Kommune sagt, hier, wir geben euch keine Säle mehr, um irgendwas durchzuziehen, was euch nicht passt thematisch. Denn es ist nun mal so, dass die Meinungsfreiheit erstmal auch rassistische oder antisemitische oder irgendwelche anderen extremistischen Äußerungen umfasst. Und dieser Ansatz von Kommunen, den man ja in den letzten Jahren auch sehr verstärkt sieht, dass die quasi im Meinungskampf Stellung beziehen wollen, indem sie Räumlichkeiten nicht zur Verfügung stellen, zum Beispiel für NPD-Veranstaltungen und so, da kennt man das ja auch, der mag ja irgendwie ehrenhaft sein und nett gemeint, aber dieser Ansatz ist nicht nur total unangebracht, sondern er ist auch schlicht verfassungswidrig. Denn es ist nicht die Aufgabe von Kommunen, sich da in die öffentliche Debatte quasi einzumischen.
Naja, also ich könnte mir vorstellen, dass es natürlich, also man sich dann auch fragt, inwieweit denn eigentlich Steuergeld dafür verbraten werden soll, wenn es tatsächlich um rassistische und antisemitische Äußerungen geht. Aber wenn ich das richtig verstehe, ist eigentlich das Petitum gar nicht so sehr sozusagen das zuzulassen, sondern eher, dass man das im Vorhinein nicht verbieten darf, sozusagen mal prophylaktisch, um zu verhindern, dass eventuell antisemitische Äußerungen da stattfanden. Verstehe ich das richtig? Weil ich meine, umgekehrt muss doch, also oder konkret gefragt, muss denn jetzt so eine Kommune tatsächlich dulden, dass antisemitisches Gedankengut dann tatsächlich in so einer Veranstaltung auch geäußert wird?
Also erstmal muss sie das dulden, ja, ganz klar. Das ist quasi dieses normale Problem, dass keine Kommune Lust hat, zum Beispiel der NPD, in Teilen auch der AfD, Räumlichkeiten zur Verfügung zu stellen. Und das wiederholt sich halt bundesweit immer wieder. Dann sagt die Kommune, gibt's nicht. Dann sagt die Partei, okay, wir klagen. Und dann sagen viele Verwaltungsgerichte auch noch, nee, gibt's nicht. Und dann sagen die Oberverwaltungsgerichte und allerspätestens das Bundesverfassungsgericht immer, nein, Leute, das ist nicht euer Job, euch als Staat darin einzumischen. Mhm. Und es geht einfach nicht darum, ob euch irgendeine Meinung nicht passt. Also solange das keine verbotene Organisation oder Partei oder irgendwas ist, kann man nicht einfach daherkommen und sagen, wir finden diese Meinung doof und deshalb kriegt ihr keine Räume mehr. Mhm. Das ist halt einfach ein klarer Eingriff in Grundrechte. Denn Grundrechte sind nun mal Abwehrrechte gegen den Staat.
Wie weit kann denn eigentlich so die Veranstaltung selber, wenn sie denn mal läuft, dann eingeschränkt werden?
Naja, auch dann nur, wenn es tatsächlich irgendwie, ich würde mal sagen, zu Aufrufen zur Gewalt kommt. Also natürlich, wenn es jetzt zur Gewalt käme, natürlich schon.
Ja, und Volksverhetzung wäre ja ein Straftatbestand, den man dann natürlich nicht dulden muss, ne?
Genau, weil man sich dann im strafrechtlich relevanten Bereich befinden würde. Aber solange man über bestimmte Dinge nur diskutiert und eben nicht so irgendwie Gewalt aufruft oder so, hat die Stadt da im Prinzip keine Mittel. Und deswegen fand ich schon diese Entscheidung wirklich interessant und teile eben da auch nicht die Rechtsauffassung, dass das eine Einzelfallentscheidung ist. Zumal ja eben auf Bundesebene die BDS-Bewegung auch gegen diesen Bundestagsbeschluss aus 2019, von dem wir schon erzählt haben, noch vorgeht. Die haben verloren vor dem Verwaltungsgericht Berlin. Mhm. Und das Verwaltungsgericht Berlin hat eben auch gesagt, naja, dieser lustige Beschluss ist eben auch kein formelles Gesetz, sondern eine Positionsbestimmung des Deutschen Bundestags. Und der Beschluss greift aus Sicht des Verwaltungsgerichts Berlin nicht in das allgemeine Persönlichkeitsrecht dieser Klagenden ein. Und das VG Berlin hat auch keinen Eingriff in die Meinungsfreiheit, Versammlungsfreiheit oder Vereinigungsfreiheit der BDS-Bewegung gesehen. Und die haben da gesagt, na ja, das ist ja irgendwie schon gar kein richtiger Eingriff in den Bundestagsbeschluss, weil eingreifen würden dann ja erst die Kommunen. Und für die BDS könnte es zwar dann schwieriger werden, Räume für Veranstaltungen zu kriegen, denn das war ja genau der Aufruf, den der Bundestag da gestartet hat. Aber dagegen könne der BDS ja dann immer auch erfolgreich klagen. Finde ich jetzt ein bisschen schräg und sehr formal argumentiert. Also der Anwalt der BDS-Bewegung hatte auch schon gesagt, dass er dadurch alle Instanzen ziehen möchte. Und meines Erachtens hat er da aus Leipzig jetzt gerade echt Futter bekommen, um quasi sozusagen seine Rechtsmittel zu begründen.
Also Kritik muss anders geäußert werden als jetzt durch eine generelle Hinderung an Aktivität. Das muss man vielleicht mal so konstatieren. Auch hier übrigens wieder, weil das inzwischen wirklich wunderbar klappt, wir laden zur Diskussion ein, zu Hörerfeedback. Ja, wer immer sich da irgendwie berufen wird, fühlt, vielleicht auch eine andere Meinung hat oder überhaupt das mal einordnen möchte, wir haben es jetzt relativ neutral vorgetragen, kann da gerne schreiben an faz-einspruch@faz.de oder auch auf unserer Internetseite den einen oder anderen Kommentar hinterlassen. Ja, dann belassen wir es jetzt mal bei diesem Thema, würde ich sagen, gell? und kommen zu der Hauptstadt und der Teststrategie. Ja, und da kümmern wir uns jetzt um mal wieder eine sehr skurrile Konstellation aus der Hauptstadt. Erklärt übrigens nicht die generelle Knappheit von PCR-Tests, über die wir hier diskutieren. Ja, also das vielleicht nur als kleiner Disclaimer vorneweg. Zeigt aber auch, dass die Politik nicht unbedingt clevere Sachen tut, um das Problem zu beheben, würde ich mal sagen. Also man könnte sogar noch weitergehen und festhalten, sie fügt dem ganzen Problem auch noch neue hinzu. Ja, so traurig ist es.
Du hast darüber ja mit einem Kollegen schon geschrieben über das Thema. Ich fand es sehr schön. Da lautete ein Satz im Teaser, ein Lehrstück über verfehlte Planwirtschaft. So, Corinna, was ist da los in Berlin? Warum stehen die Leute 5 Stunden in der Schlange?
Das war ein Artikel, den ich zusammen mit dem Kollegen Sebastian Balzer in der Sonntagszeitung veröffentlicht habe. Da kann ich auch mal einen Link in die Shownotes tun. Vielleicht ein kleiner Hinweis. Dieser Artikel ist hinter der Bezahlschranke und auch da wieder der Aufruf, wer uns unterstützen möchte, also auch diesen Podcast, ist herzlich eingeladen, ein Abo abzuschließen, entweder für die allgemeine FAZ, für unser F-Plus-Format oder auch für den FAZ-Einspruch. Alles ist willkommen. Kommen. Alles hilft uns. So, und nun also zu Berlin und der Teststrategie hier. Ja, also wie gesagt, man sieht ja hier sehr unvorteilhafte Szenen vor den landeseigenen Teststellen, ewige Schlangen und die von Leuten, die sich ja krank wähnen, ja, und deswegen auf einen PCR-Test warten. Man muss vielleicht dazu nochmal sagen, was sind das für Leute, die da vor der Tür stehen? Das sind die unterschiedlichsten Konstellationen. Wir haben ja einerseits die Verpflichtung, nochmal einen PCR-Test zu machen. Also bisher hatten wir die Verpflichtung, jedenfalls bevor wir in die absolute Knappheit hatten wir ja schon verschiedene Konstellationen, in denen es ratsam war, einen PCR-Test zu machen. Ist natürlich auch immer noch ratsam und wird ja zum Beispiel auch bei einigen Auslandsreisen auch immer noch notwendig sein. Aber wir hatten hier so verschiedene Konstellationen, wo auch der Senat oder überhaupt der Staat dann sagt, okay, dann zahlen wir euch diese wirklich recht teuren Tests. Die kosten ja inzwischen auch immer noch 50 Euro roundabout. Ja, und das kann ja schon teuer werden, wenn man das nicht nur einmal machen muss, sondern vielleicht auch sogar öfter. Ne? Also letztendlich, das waren so Situationen von Schülern, die einen positiven Selbsttest in der Schule erwischt haben, ja, die dann direkt zur landeseigenen Teststelle geschickt wurden. Und man durfte eben auch nur bisher dorthin gehen. Also wenn man das auf eigene Faust und aus eigener Tasche bezahlt hat, dann bei anderen privaten Anbietern, dann wurde der auch hier in der Schule bisher nicht anerkannt. Bin jetzt gespannt, wie das eigentlich künftig gehen soll.
Ist wohl auch noch völlig unklar alles.
Ja, das ist noch viel in der Schwebe, aber wir machen das ja auch noch nicht so lange. So, und
lass mich einmal kurz einhaken. Wieso sprichst du denn eigentlich immer von landeseigenen Teststellen? Also bei uns in NRW ist das nicht so. Bei uns sind das alles private Anbieter.
Ja, es sind letztendlich, also es ist auch deswegen so, weil Berlin das einzige Bundesland ist, das eben die Teststellen anders organisiert als in NRW oder in jedem anderen Bundesland letztendlich. Wir haben hier die Situation, dass es natürlich auch übrigens betrieben wird, dann auch von privaten Anbietern, aber hier ist sozusagen das in einem staatlichen Verfahren geregelt, in einem staatlichen Vergabeverfahren geregelt, wo dann auch sichergestellt ist, dass das eben alles besonders zertifiziert ist und dass der Staat auch die Kosten übernimmt. Das ist sozusagen der Knackpunkt, ja. Und wie gesagt, das sind eben einfach Schüler zum Beispiel oder wir haben die Situation bei einer roten Corona-Warn-App, ja, die hattest du ja letzte Woche auch schon thematisiert. Wenn man so eine Meldung bekommt aufs Handy, hat man bisher jedenfalls auch die Möglichkeit gehabt, sich auf Staatskosten frei zu testen mit einem PCR-Test, einfach um die Sicherheit zu haben, dass man nicht ansteckend ist. Das hatte jetzt nicht notgedrungen was mit Quarantäne zu tun, sondern war eben einfach auch sinnvolle Prophylaxe. So, und Berlin hat es dann Einzelweg begangen. Die sind dieses sehr formalistische Verfahren eines Vergabeverfahrens gegangen, ja, und das ist ja immer mit Fehlern behaftet und beziehungsweise ist jedenfalls sehr fehleranfällig, so möchte ich es mal formulieren, ja. Denn wir haben jetzt Vergabeverfahren sind immer ein bisschen umständlich, die müssen europaweit ausgeschrieben werden, dann müssen die Verfahren, die Kriterien korrekt abgebildet werden. Dann gibt es natürlich auch die Möglichkeit für private Anbieter, sich da zu melden, Angebote abzugeben, die müssen natürlich ordentlich geprüft werden. Dann gibt es wieder Schwierigkeiten bei der Ablehnung, ja, auch die muss sauber begründet werden und so weiter und so fort. Also Berlin ist den schwerstmöglichen Weg gegangen und übrigens auch einen ziemlich teuren Weg, kann man mal sagen, ja. Denn das war ein Vergabeverfahren, was in drei Losen ausgegeben wurde. Also drei Einzelaspekte wurden da auf den Markt geworfen, quasi als Aufgabe, die von privaten Anbietern zu erledigen ist. Und da hatte man, um das jetzt mal überhaupt auch so eine Kostendimension zu geben, hatte man Kosten veranschlagt, die also wirklich einen ziemlich schwindelig werden lassen, ne? Also zum Beispiel in einem dieser ausgeschriebenen Lose, so haben wir es in dem Artikel auch beschrieben, umfasste 330.000 Schnelltests und 30.000 PCR-Tests im Monat. Und zwar dafür veranschlagte der Berliner Senat 22 Millionen Euro. Ja? Und wenn man das jetzt hier mal durchrechnet, was wir Juristen ja nur eher rudimentär können.
Ich hoffe, du hast es schon gemacht, weil das kann keiner von uns.
Mhm. Nee, das hat mein Kollege gemacht, der ja nun Ökonom ist und auch ein cleveres Köpfchen. So, und der kam dann, hat nicht schlecht gestaunt, als er das mal überschlagen hat und quasi diese 330.000 Schnelltests mal abgezogen hat. Die kosten ja immer so etwa 18 Euro pro Stück, wurden mal so avisiert in dieser Größenordnung. Und wenn man quasi die abzieht, kommt man für die PCR-Tests auf sage und schreibe 528 Euro pro Stück.
Du, da würde ich mich auch bewerben als Unternehmen.
Ja. Ja, ja, also da
würde ich auch mal ein Angebot abgeben.
Es nicht gemangelt, das kann man mal sagen. Nur auf der einen Seite, also man muss eben auch deutlich sagen, ne, also das ist vielleicht auch die Tücke dieses Verfahrens. Es ist super umständlich, dauert lange, ist sehr fehleranfällig und dann ist es noch nicht mal besonders günstig. Ja, also da kommen einem ein bisschen die Tränen ins Auge. So.
Jetzt hat aber ein Unternehmen gewonnen, das irgendwie auch 20% mehr Marge eingebaut hatte, schon per se, als das günstigste Unternehmen, richtig?
Mhm. Also das war jetzt ein skurriles Verfahren. Das ist im vergangenen Jahr losgegangen. Also rund ein Jahr beschäftigt das schon den Berliner Senat. Es wurde europaweit ausgeschrieben. Dann kamen eben mindestens 6 Anbieter, die da ihre Gebote abgegeben haben. Und das Interessante ist aber zum Beispiel ein Unternehmen dabei, das hat gesagt, ey, wir können das wirklich, wirklich billiger machen. Ja, also haben das dann ausgerechnet, haben auch schon Erfahrungen damit gemacht.
Wollte ich gerade sagen, die machen das ja auch in anderen Ländern schon billiger,
ja,
ne?
Genau, ja. So, und die hatten gesagt, wir machen das euch für die Hälfte. Und dann sagt dieser Senat, nein, danke. Wir glauben euch nicht. Ja, ist zu wenig Personal für den Betrieb der Testzentren war vorgesehen. Ja, wir wittern eine finanzielle Unterdeckung, die in jedem Fall existenzgefährdend für die Gebietergemeinschaft wäre. Ja, es war so ein Unternehmen, das wollte sich mit 2 anderen Unternehmen zusammentun und dann haben dieses Angebot da eingebracht und der Senat sagt, danke, aber nein, danke. So, und inzwischen ein Jahr, spielen sie ein Jahr weiter, ne? Und der Anbieter sagt, na, also übrigens, also wir machen das auch noch woanders und wir sind noch nicht pleite gegangen, aber das jetzt nur mal hier am Rande. Wir haben auch noch andere Argumente, andere Defizite, die wir hier in diesem Verfahren rügen und die sind vor die Vergabekammer gezogen.
Gleich mehrere andere Anbieter auch, ne?
Ja,
die sind dagegen vorgegangen, quasi gegen die Vergabe an dieses Unternehmen, dass das jetzt in Berlin alles macht und managt, die Teststellen, richtig?
Genau. Und jetzt haben wir eben die interessante Konstellation. Also das ist jetzt so ein Verfahren, was vor einer Vergabekammer stattfindet, ist übrigens, klingt wie ein Gericht, ist aber keins, ist eher eine Überprüfungsbehörde, die nochmal guckt, ob der Senat alles vernünftig gemacht hat, ob den Auftrag richtig ausgeschrieben hat, ob die Kriterien eingehalten wurden und auch ob das Verfahren ordentlich durchlaufen ist.
Aber die prüfen das nicht immer, sondern das prüfen die nur auf Antrag, oder? Also nur, wenn zum Beispiel eben ein Konkurrenzunternehmen meldet und sagt, also wir glauben hier nicht, dass das hier vernünftig verlaufen ist, dieses Vergabeverfahren. Wir hätten den Auftrag auch gerne gehabt, überprüft das mal, ne? Und dann setzt sich diese lustige Vergabekammer da dran.
Genau, so war es in diesem Fall jedenfalls. Ich meine sogar, dass sie auch aus eigenem Antrieb losziehen können. Aber hier in diesem Fall war es auf jeden Fall so, dass die eben auf Antrag tätig geworden sind und jetzt in der vergangenen Woche zwei Entscheidungen verkündet haben und dem unterlegenen Unternehmen da Recht gegeben haben in eigentlich fast jeglicher Hinsicht. Und zwar wurde denen jetzt bescheinigt, dass die aus unzulässigen Gründen aussortiert wurden und deswegen das ganze Verfahren mit zu wenig Anbietern durchgeführt wurde. Um mal das deutlich zu sagen, ich habe in diesem Zusammenhang auch mit einer Vergaberechtlerin gesprochen, das war Ute Jasper von Heukin aus Düsseldorf. Die hatten mit dem ganzen Verfahren nichts zu tun, aber das ist wirklich eine beschlagene Frau auf diesem Gebiet und hat schon viele Vergabeverfahren auch erfolgreich durchgeführt. Und sie hat eben klargestellt, also das ist schon durchaus möglich, dass es in bestimmten Konstellationen auch mal ein Angebot abgelehnt werden kann, weil es zu günstig ist, ja, weil man sozusagen dann den Wettbewerb auch ruiniert und sich selber so sehr tatsächlich existenzgefährdend da in den Wettbewerb stürzt, dass das nicht gut gelingen kann. Und man hat ja natürlich als Senat auch das Interesse, dass der nicht gleich pleite geht, ja, sondern dass man hier eine längere Vertragsverhältnis hat und dass das ordentlich geprüft wird, ordentlich durchgeführt wird und so weiter und so fort.
Ja, oder dass das Ganze am Ende dann 10-mal so viel kostet, wie es eigentlich in dem Angebot stand. Ne? Also ich glaube, in manchen baurechtlichen Projekten hätte man sich wahrscheinlich gefreut, wenn das Angebot etwas realistischer gewesen wäre als das, was dann nachher die tatsächlich anfallenden Kosten anging.
Ja, und das war aber hier wohl nicht der Fall. Also hier hätte man noch wesentlich besser argumentieren müssen, wenn man an diese Schiene fällt. Es war übrigens auch ein bisschen absurd.
Also die Vergabekammer hat, habe ich verstanden, jetzt in zwei Verfahren entschieden, die Vergabe war nicht in Ordnung. Aber wie geht's denn jetzt weiter? Also ich meine, dieses Unternehmen betreibt doch jetzt schon alle Teststellen in Berlin. Werden die dann jetzt alle gestoppt und die dürfen nicht mehr weitermachen? Das wäre ja ein super Timing, wo wir jetzt ohnehin so viele PCR-Tests zur Verfügung haben.
Das wäre hinreißend. Aber da ist übrigens auch das Vergaberecht praktischer als sein Ruf, kann man mal sagen. Ja, also so ist es natürlich gerade nicht, wenn so ein Vertrag dann für unwirksam erklärt wird und das ganze Verfahren neu aufgerollt wird. Wie es dann hier passieren muss, also das Vergabeverfahren wird nochmal jetzt auf Los gestellt sozusagen und dann müssen die Angebote nochmal geprüft werden. Aber das bedeutet nicht, dass bis dahin alles hier brach liegt und die Berliner nicht mehr zum PCR testen können, sondern das läuft so weiter. Man kann in der Zwischenzeit über das Vehikel der Direktvergabe hier weitermachen.
Was ist das denn?
Nee, die Direktvergabe, das ist etwas, was übrigens auch in der Corona-Krise schon häufiger stattgefunden hat. Ne? Das ist ein sehr unkompliziertes, sehr schnelles Verfahren. Ne? Da können Unternehmen direkt beauftragt werden. Das hat zum Beispiel auch Gesundheitsminister Jens Spahn gemacht, der frühere Gesundheitsminister Jens Spahn, bei dieser Maskenvergabe, ne? Bei den Maskenaufträgen, die ihm ja auch nun wirklich viel Ärger bereitet haben. Aber das ist eben immer genau dieses Problem. Ne? Man will einerseits in solchen Situationen auch ein sehr schnelles, flexibles Vehikel haben. Man braucht, man muss natürlich schnell reagieren können. Da hilft die Direktvergabe, aber da fällt natürlich diese sehr umfassende Prüfung, die umfassende Ausschreibung, das fällt dann alles erstmal weg. Also das kann dann hier auf diesem Wege weiterlaufen und Ute Jasper eben sagt auch ganz konkret, also sie würde hier einfach sagen, da scheint so viel schief gelaufen zu sein, das wirklich nochmal von neuem aufzurollen, nochmal sorgfältig zu prüfen, letztendlich auch, um das endlich mal auf rechtssichere Beine zu stellen, ne? Weil das ist natürlich schon ein bisschen hanebüchen, was hier alles passiert ist. Und ich war übrigens auch erstaunt, wie viel auch in solchen Konstellationen dann den, zumindest den Anschein von Vetternwirtschaft noch hat, ne? Also das muss man schon relativ deutlich so sagen. Es wird einfach sehr ungeniert der Vorwurf erhoben, dass hier tatsächlich ein Unternehmen oder das Unternehmen, das hier tatsächlich jetzt die Teststellen betreibt, auch auf gutem Fuß steht mit dem Berliner Senat, es da auch persönliche Verstrickungen gibt, ne? Man duzt sich, das Unternehmen war auch eingebunden in der Formulierung des Ausschreibungstextes. Also all das riecht nicht besonders neutral.
Genau, aber nur um es klarzustellen, ja? Das ist aber nicht Gegenstand des Urteils, ne? Also Beschlüsse der Vergabekammer. Darum geht es da jetzt nicht, sondern das sind sozusagen Dinge, die man außerhalb des Urteils so hört, richtig?
Ja, das ist einfach, das ist sozusagen das, was aber quasi dieser ganzen, sagen wir mal so, diesen ganzen Rechtsstreitigkeiten als Vorwurf zugrunde liegt, ne? Und das heißt nicht, dass man das tatsächlich auch beweisen kann, aber natürlich bei diesen ganzen Vergabe-Dingen spielt das immer eine Rolle, ne? Haben vielleicht die betroffenen Unternehmen, also oder die, die dann zum Zug bekommen haben, das nicht nur bekommen, weil sie so ein wunderbares Angebot abgegeben haben, sondern weil da noch andere Dinge im Spiel waren. Also wie ich war eben sehr überrascht, wie deutlich das in solchen Konstellationen immer noch ein Thema ist, sagen wir mal so. Ne?
Was sagt denn der Berliner Senat eigentlich jetzt dazu?
Na, nischt. Also das muss man schon auch sagen. Ja, also wir haben natürlich ordentlich angefragt und auch mit ordentlich Zeitvorlauf, ja, also 2-3 Tage hatte er schon Zeit und dann kam kurz vor Schluss die Ansage, dazu können wir uns leider wegen der Fülle der Anfragen im Moment nicht äußern. Ja, dann kannst du natürlich dann auch nicht viel sagen dazu.
So, ist richtig. Also zu deren Verteidigung. Theoretisch könnten die ja noch irgendwie was tun, ne? Die könnten ja gegen die Beschlüsse der Vergabekammer noch vorgehen. Ja, also
das muss man sagen, ist noch nicht bestandskräftig. Ne? Mhm. Jetzt geht es übrigens dann von den Vergabekammern, kann man dann vors OLG ziehen, also dann wird es ein förmliches Verfahren, also ein Gerichtsverfahren, so wie man es kennt. Aber soweit sind wir im Moment nicht, vielleicht rollen sie es auch einfach neu auf. Und dann werden wir sehen, wie es weitergeht. Aber das wollten wir hier nur mal an dieser Stelle vielleicht auch zum Erkenntnisgewinn noch mal beitragen. Mhm. Ja. Gut, nächstes Thema. In das Frankfurter Studio ist jetzt mein Kollege Reinhard Müller gekommen. Reinhard, schön, dass du mal wieder bei FAZ Einspruch dabei bist. Was hast du uns denn mitgebracht?
Ja, hallo Corinna, freut mich auch. Den Fall, der leider mich nicht selbst betraf, denn ich saß nicht am Steuer, aber ein ganz interessanter Fall eines Rasers, eines Schnellfahrers, der einen Bugatti mit 1500 PS und einer Höchstgeschwindigkeit von deutlich über 400, aber straßenzugelassen auf der A2 bis zum Limit gefahren hat.
Wahnsinn.
Und jetzt stellt sich eben die Frage, ist es eigentlich in Ordnung? Interessanterweise hat wohl zuerst auch die Polizei, die davon Wind bekam, weil der Herr aus Tschechien das auch ins Internet gestellt hat, also sich selbst während der Fahrt gefilmt hat, keine Schritte unternommen, was auch durchaus verständlich ist. Aber auch verständlich ist natürlich, dass dann eine Riesenaufregung losbrach und die Tempolimit-Diskussion wieder kam. Und eben die Frage, ist das eigentlich koscher, ist das vereinbar mit unseren Straßenverkehrsnormen oder mit dem Strafrecht gar?
Genau, weil das ist ja ehrlich gesagt ganz skurril. Ne? Also es ist jetzt so eine Geschichte, die im Netz hochgeht und heiß diskutiert wird. Also ein Mann setzt sich in seinen Bugatti und tut eigentlich das, was er offiziell auch darf, nämlich so schnell fahren, wie er will. Nur leider funktioniert das eben bei ihm über 400 km/h. Ja, also es ist rasend schnell. Und um das vielleicht mal deutlich zu sagen, er hat niemanden verletzt. Ne? Es kam zu keinem Unfall, sondern es geht einfach nur darum, darf er hier auf der A2, auf der kein Tempolimit herrscht, so also bis zum Äußersten gehen oder ist nicht irgendwann Schluss? Was sagt denn das Strafrecht da eigentlich?
Genau, erstmal ist natürlich interessant, es sind ein paar Fahrzeuge zu sehen auf dem Video. In der Tat, die Geschwindigkeit, von der man dachte, sie wird nur auf Teststrecken erreicht, erreicht er eben auf einer öffentlichen Autobahn und auch nicht nachts, sondern ich schätze, früher morgen ist das.
Wirklich, ja.
Ja, und man kann natürlich sagen, wir haben kein Tempolimit. Es gibt eine Richtgeschwindigkeit, aber kein Tempolimit. Es gibt die allgemeine Regel der Straßenverkehrsordnung, dass jeder Rücksicht zu nehmen hat. Aber hier ist ja auch nichts passiert. strafrechtlich gibt es die Gefährdung des Straßenverkehrs. Das passt aber nicht recht, weil er ja nicht falsch überholt hat. Er ist auch nicht, hat nicht gewendet auf der Autobahn. Da sind so ein paar Katalogtaten aufgezählt. Man könnte sagen, wer so schnell fährt, ja, 3-4 Mal so schnell wie andere, an denen er vorbeigerauscht ist teilweise, könnte auch gefährlich in den Straßenverkehr eingegriffen haben. Aber da, wenn man das sich anguckt, Anlagen oder Fahrzeuge zerstört oder beseitigt, Hindernisse bereitet, das hier nur gerade nicht, oder einen ähnlichen, ebenso gefährlichen Eingriff vornimmt und dadurch Leib oder Leben eines anderen Menschen oder fremde Sachen gefährdet, passt auch nicht so ganz. Wobei man natürlich immer bedenken muss, dass der Bremsweg extrem ist. Der wird ja deutlich über einen Kilometer liegen. Und der ist auch durchaus, wenn man sich das anguckt, erstmal so moderat, 180, 200, dann auch durchaus über längere Strecken an die 400 gefahren.
Ist schon nett, dass du moderat sagst bei 200 km/h.
Genau. Und dann gibt es noch die neue Vorschrift, relativ neue Vorschrift, verbotene Kraftfahrzeugrennen, wobei hier offensichtlich ist, dass er kein Rennen gefahren ist. Jedenfalls ist nicht ersichtlich, dass er mit einem anderen Supersportwagen sich gemessen hat. Aber da heißt es am Ende in einer Alternative, wer sich als Kraftfahrzeugführer mit nicht angepasster Geschwindigkeit und grob verkehrswillig und rücksichtslos fortbewegt, um eine höchstmögliche Geschwindigkeit zu erreichen. Das könnte man natürlich annehmen. Andererseits, nochmal, es ist nichts passiert. Ist es per se grob verkehrswillig und rücksichtslos, wenn man über 400 fährt? Wobei sich dann die Frage stellt, warum eigentlich 400? Mhm. Wie ist es mit 350?
Ja, wo ist die Grenze, ne?
Genau. Und also mir ist nur aufgefallen, dass er auch am Anfang, interessanterweise gar nicht, als er Top-Speed fuhr, auch so ein bisschen in der Mitte von zwei Spuren gefahren ist, was natürlich wiederum womöglich zeigt, entweder dass er nachlässig war oder dass er die Spur nicht halten konnte. Aber interessant ist schon der Fall, weil er nochmal diese Regelung zum Tempolimit quasi austestet. Man kann natürlich sagen, wenn er in einem Bereich fährt, wo man nicht überschauen kann, in welcher Distanz man auch bremsen kann, wäre das jedenfalls, weil ja auch jederzeit ein Fahrzeug rechts auftauchen kann, womöglich rücksichtslos. Aber es ist in der Tat interessant. Es gibt eben Stellen, wo man auch so schnell fahren kann. Das hat der Fall bewiesen. Und es könnte gut sein, dass er davonkommt.
Ja, also letztendlich stößt er das Strafrecht, das deutsche Strafrecht, an seine Grenzen. Interessanterweise stößt das ja aber, widerspricht das so ein bisschen dem Rechtsgefühl aller, wie sagt man immer, redlich denkenden Bürger und Bürgerinnen. Ne? Wie würdest du das sehen?
Ja, ich würde auch sagen, man muss nicht ins Strafgesetzbuch oder in die sonstige Straßenverkehrsordnung irgendein Limit schreiben, wenn man denn am Tempolimit festhalten, also am fehlenden Tempolimit festhalten will. Das würde ich auch per se befürworten. Aber wenn man jetzt diesen Raserfall, der jetzt gerade vom BGH auch in Berlin bestätigt wurde, der Kudamm-Raser, also ja sogar versuchter Mord, weil er eben, da ist natürlich was passiert, aber er ist eben mit einer irren Geschwindigkeit für die Stadtverhältnisse durch die Innenstadt über rote Ampeln gebraust. Da kommt natürlich was zusammen, was hier nicht vorliegt. Aber wenn die Umstände so sind, dass die hohe Geschwindigkeit dazu führt, dass man sozusagen vielleicht in einer langgezogenen Kurve oder ähnlich, das nicht mehr einsehen kann. Und man muss ja auf der Autobahn zwar nicht mit Gegenverkehr rechnen, aber mit anderem Verkehr, wo man vielleicht auch die Frage stellen kann, wie ist das, wenn man mit 400 an einem vorbeifährt, der korrekt meinetwegen auf der Mittelspur plötzlich auftaucht, weil er rechts einen überholt. Wie ist das dann mit dem Luftzug etwa? Also es können sich, aus den Umständen kann sich ergeben, dass die Geschwindigkeit als solche auch Auswirkungen hat. Aber in der Tat, man kann aber auch die Frage stellen, muss es ein Fall für Strafrecht sein, wenn man potenziell gefährlich ist, aber nichts passiert?
Ja, also diese Frage kann man ja mal im Raum stehen lassen und vielleicht auch unsere Hörerinnen und Hörer fragen, wie sie die Sache eigentlich sehen. Da kommt es ja mitunter auch zu ganz schönen und kontroversen Debatten. Also Feuer frei, wer immer sich dazu äußern möchte, auf einspruchpodcast@faz.de ist die E-Mail-Adresse, wo man uns schreiben kann oder auch im Netz eine Diskussion eröffnen auf unserer Internetseite unter dem Podcast Eintrag. Herzlichen Dank, Reinhard Müller.
Danke, wir sehen uns dann auf der A2 in unserem Dienst Bugatti.
Absolut, so machen wir das. Schöne Grüße nach Frankfurt. So, das war also mein Kollege Reinhard Müller zum Thema Raserei auf der Autobahn. Ist ja auch immer wieder beliebter Gassenhauer. Und jetzt kommen wir nochmal zu ein bisschen Hörerfeedback. Wie gesagt, wir sind ja entzückt, dass das inzwischen auch so rege angenommen wird, unser Aufruf, sich doch gerne zu beteiligen. Wie gesagt, es ist nichts in Stein gemeißelt, was wir hier vor uns hin plappern. Es sind immer auch nur Einschätzungen, ne? Und es heißt ja auch immer so gerne, zwei Juristen, drei Meinungen, und auch die Nicht-Juristen können sich ja auch sehr rege und mit sehr klugen Beiträgen dazu äußern.
Das tun sie ja auch sehr rege und mit sehr klugen Beiträgen. Also wir sind wirklich total, fast schon richtig emotional angefasst, weil wir mittlerweile so viel Post bekommen, es ist ganz irre. Und ganz häufig denke ich auch, Mensch, okay, Aspekt noch nie bedacht irgendwie. Also bitte, bitte weiter so. Ist echt richtig cool.
Vielleicht deswegen nur mal in aller Kürze noch ein bisschen was wir jetzt zusammengefegt haben aus der vergangenen Woche. Da hat sich Tabea gemeldet mit dem Thema Werbung zum Schwangerschaftsabbruch, haben wir ja in der vergangenen Woche thematisiert und besprochen. Ich war da der Meinung, dass ich jetzt noch nicht sehe, dass sich da groß viel ändern wird in der Praxis der Arztpraxen, sich ja dazu zu äußern, zu informieren, womöglich gar zu werben. Sie sieht das ganz anders und sagt eben, die aktuelle Zahl von rund 100.000 Abbrüchen pro Jahr ist für sie einfach ein deutliches Indiz, dass die Alltäglichkeit von Abtreibung schon längst da ist. Ja, also sie kann sich in der Tat auch durchaus vorstellen, dass es da in Zukunft Arten von versteckter Werbung gibt. Das werden wir dann natürlich auch weiter begleiten und mal gucken, wie sich das dann auswirkt. Also das war jedenfalls durchaus auch nicht die einzige Meinung zu diesem Thema, aber die wollte ich hier mal beitragen. Und dann haben wir auch noch zu unserem gerechten Urteil Rückmeldungen bekommen. Und zwar ging es ja da um die Justiziarin bei der katholischen Kirche, die auch Schmerzensgeld haben wollte dafür, dass sie sich mit diesen Missbrauchsfällen beschäftigen musste und da ohne jegliche Betreuung geblieben ist. Der Arbeitgeber sich quasi nicht gekümmert hat darum, dass es ihr, dass sie dabei Hilfe bekommt. Und da sagt zum Beispiel
René ganz klar, also Hilfe psychischer Art, ne? Dass wir also genau. Sozusagen Supervision oder so, weil sie eben gesagt hat, das hat sie sehr belastet, sich 10 Jahre mit diesen Fällen auseinandersetzen zu müssen.
Mhm. Genau. Und wir fanden die Argumentation des Gerichts so ein bisschen merkwürdig, dass die gesagt haben, naja, sie ist ja hier Justiziarin und hat eine herausgehobene Stelle und deswegen muss sie sich darum schon selbst kümmern. Das fanden wir beide ungerecht, Pia. Aber René hat dem Gericht da recht gegeben, hat eben einfach gesagt, ganz ehrlich, wer sich auf so einer Stelle bei der katholischen Kirche bewirbt und glaubt, da werde es nur um harmlose Nachbarschaftsstreitigkeiten gehen, offenbart eine Naivität, die meines Erachtens nicht arbeitsrechtlich schützenswert ist. Ja, also bei die Missbrauchsskandale in der katholischen Kirche gehen schließlich schon also lange Zeit zurück, werden schon seit langen Jahren aufgearbeitet und das ist dann klar, dass man sich damit auch auseinandersetzen muss. Ein Möbelpacker kann auch keinen Schadensersatz einfordern, wenn er überraschenderweise in seinem Job regelmäßig schwere Gegenstände tragen muss, zum Beispiel. Ja. Und Jan, übrigens mit einem extrem coolen Lebenslauf, hat sich auch gemeldet. Hier schöne Grüße auch an Jan. Hat sich dem Jurastudium auch nach einem Hauptschulabschluss und 2 Ausbildungen gewidmet. Also Hut ab. Das offenbart schon wirklich auch viel Werf. Und der hat sich hier auch zu dem Thema geäußert, ähnlich wie René, hat er eben gesagt, das Arbeitsgericht kann er sehr gut nachvollziehen, die Argumentation. Denn sie hat eine schon herausgehobene Stellung gehabt. Also er vermutet, dass sie leitende Angestellte mit Personalverantwortung war, die in der Hierarchieebene relativ weit oben ist. In so einer Position, die eben auch entsprechend vergütet wird und mit einem hohen Maß an Verantwortung einhergeht, muss man sich eben auch selbst sozusagen um diese Dinge kümmern. So, das wollten wir hier nun mal beitragen, weil es ja in der Tat auch immer darum geht, hier ein möglichst vielfältiges Bild abzubilden. Und dann sind wir jetzt aber beim gerechten Urteil. Was hast du uns da mitgebracht, Pia?
Das gerechte Urteil kommt in dieser Woche aus Frankfurt und zwar vom Oberlandesgericht. Und das OLG Frankfurt hat einen Mietwagen verurteilt, 90.000 Euro Schmerzensgeld und eine kleine monatliche Schmerzensgeldrente an eine Frau zu zahlen, die mit einem der Mietwagen des Unternehmens einen sehr schweren Unfall erlitten hat. Jetzt könnte man sagen, langweilig, normal. Aber jetzt wird's gerecht. In den AGB des Mietwagenunternehmens war nämlich diese Haftung ausgeschlossen. Mhm. Und da hat das OLG Frankfurt gesagt, Leute, so nicht. Also diese Dame hatte, das ist schon sehr lange her, im Herbst 2010, wie auch häufiger, bei diesem Unternehmen ein Auto gemietet und die hatte das dann immer eine Woche lang, ist dann irgendwie von Frankfurt nach Berlin gefahren, das war auf meine Geschäftsfrau, und hat schon auf dem Hinweg sich bei dem Unternehmen gemeldet und hat gesagt, Leute, ich habe hier Probleme, in den zweiten Gang zu schalten. Und auf der Rückfahrt dann von Berlin nach Frankfurt hat sie versucht, das offene Fenster hochzukurbeln, also zuzumachen, dazu die linke Hand vom Steuer genommen, soweit so nachvollziehbar, hat die Kontrolle über das Fahrzeug verloren, weil das Fahrzeug plötzlich ins Schleudern. Also ganz schlimmer Fall. Sie konnte nicht mehr gegenlenken. Das Fahrzeug ist einfach weiter geschleudert, hat sich so hochgeschaukelt, ist nach links umgekippt und dann über den Fahrbahnrand auf so ein Grasstück gerutscht sozusagen. Und dabei ist der linke Arm von der Frau durchs Fenster geraten und wurde abgetrennt.
Oh nein, Gott, das ist so wahnsinnig schrecklich.
Das ist ein ganz schlimmer Fall. Und also auch konnte nicht replantiert werden. Also eine super schwere Verletzung. Und diese Frau hat dann auf Zahlung von 120.000 Euro geklagt und eben von einer Schmerzensgeldrente und auf einer Einstandspflicht für zukünftige Schäden. Beim Landgericht hat sie erstmal verloren. Beim OLG hat sie jetzt, wie ich eben finde, sehr gerecht überwiegend gewonnen. Wie gesagt, 90.000 plus kleine Schmerzensgeldrente pro Monat. Ein Sachverständiger hatte nämlich festgestellt, dass da ein Teil in dem Fahrzeug von Anfang an nicht richtig verbaut worden war. Das Auto sei von Anfang an prinzipiell nicht verkehrssicher gewesen.
Was?
Und dann hat sich das ist dann immer so sukzessive weitergegangen, da hat sich dieses komische Ding, Kreuzgelenk oder was auch immer das ist, während der gesamten Laufleistung dieses Fahrzeugs halt immer weiter rausgearbeitet und dann genau während dieser Fahrt der Klägerin ist es rausgesprungen. Also die konnte nichts machen. Es war einfach nicht mehr lenkbar, das Auto, fertig.
Oh,
und
Gott,
dann hat das
OLG
gesagt, ist klar. Ja, es ist wirklich ein Horror. Dann hat das OLG gesagt, ist klar, das ist halt ein krasser Mangel, der von Anfang an da war, der auch den Unfall verursacht hat. Und da kommt's jetzt halt, das Mietwagenunternehmen haftet auch für diesen Mangel, obwohl es genau das in seinen AGB ausschließen wollte. Denn in den AGB des Mietwagenunternehmens stand halt drin, Schäden für Leben oder Gesundheit, an Leben oder Gesundheit, nur bei Vorsatz oder Fahrlässigkeit. So. Ist so eine übliche Klausel, ne? Kennt man, ist eine ganz normale AGB-Klausel. Aber das OLG hat gesagt, Leute, so nicht. Und hat gesagt, im Mietrecht haftet man grundsätzlich verschuldensunabhängig. Das steht in 536a Absatz 1 Bürgerliches Gesetzbuch, liebe Jura-Nerds. Und diese verschuldensunabhängige Haftung könnte man zwar grundsätzlich durch allgemeine Geschäftsbedingungen ausschließen, aber nicht, wenn der Schaden aus einer Verletzung einer sogenannten Kardinalspflicht resultiert. Ja. Also einer wesentlichen Pflicht des Vermieters, für die man als Mieter oder als Mieterin des Autos ja gerade auch bezahlt. Und da sagt eben das OLG, also ganz ehrlich, bei einem Mietwagenunternehmen ist es halt eine Kardinalspflicht, dass man ein verkehrssicheres Fahrzeug vermietet, bei dem insbesondere Lenkung und Bremsen funktionsfähig sind.
Ja, das möchte man auch, darum möchte man bitten, ja.
Genau, und wenn das Mietwagenunternehmen genau Schäden aus solchen Verletzungen, seine absoluten Hauptleistungspflichten, für die man ja gerade bezahlt als Kundin oder Kunde, per AGB ausschließen will, dann würde das die Mieterin unangemessen entgegen Treu und Glauben benachteiligen. Pflichten, die den typischen Vertragszweck prägen, dürfen nicht durch einen Haftungsausschluss ausgehöhlt werden. I like very much. Was für ein gerechtes Urteil. Sehr, sehr schön.
Was für ein gerechtes Urteil. Und echt, also das geht einem zu Herzen. Ja. Also herzlichen Dank, liebe Pia. Herzlichen Dank an Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, für die Aufmerksamkeit. Nächste Woche bin ich im Urlaub, das kann ich schon mal sagen. Dann wirst
Ich habe wieder das Vergnügen mit Helene Bubrowski.
Genau, dann wirst du die Sendung mit Helene Bubrowski schmeißen. Das wird auch eine große Sause. Dann wünsche ich noch eine schöne Restwoche und einen tollen Rutsch in den nächsten nassen Monat, Februar. So weit kann ich schon mal sagen.
Danach kann es nur noch bergauf gehen, zumindest wettertechnisch gesehen.
Muss es.
Habt eine gute Woche da draußen. Bleibt uns gewogen. Ciao, ciao. Ja,
bis dann. Tschüss.